to go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und ja, an dieser Stelle erstmal ganz herzlich wieder willkommen, Yusuf. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Du hast wieder eine Menge Themen mitgebracht. Ich habe vorhin schon mal gesichtet, was alles ansteht, und ich war so frei, auch noch ein paar Themen hinzuzufügen. Also schon mal Vorwarnung an alle da draußen. Es wird wieder sehr umfangreich, aber ich denke auch, es wird wieder sehr interessant werden, denn wir haben aus den verschiedenen Bereichen, die euch hoffentlich interessieren, wieder alles Mögliche mitgebracht. Und ja, zunächst einmal, wie geht's dir, Yusuf? Bist du fit? Hast du Lust?
Ich bin fit. Im Gegensatz zu den meisten Leuten finde ich es ja richtig gut, wenn es warm ist. Ja.
Aber Hitzerekord gestern.
Heute hat es schon 40 Grad draußen. Das ist vielleicht eine Spur too much, ja. Also so ab 30 Grad, 30 bis 35 Grad ist okay. Alles drüber wird dann schon für mich.
Also bei 30 Grad finde ich es im Moment schon richtig kühl. Das hat sich auch komplett geändert.
Ja.
Ja, aber vor allem die Schwüle noch. Also hier ist es richtig schwül.
Ja, man kann nicht mehr abkühlen, ne?
Das ist richtig. Also gerade abends, man muss lange durchlüften. Aber gut. Lass uns loslegen, und zwar mit einem, wie ich glaube, wichtigen Thema für ganz viele da draußen mit praktischer Relevanz. Stichwort EU AI Act und Kennzeichnung von KI-Inhalten. Ja, also da ist ja jetzt seit Sonntag eine neue Regelung, eine neue Stufe des EU AI Acts in Kraft, und die besagt, und ihr merkt schon, ich muss jetzt hier so ein bisschen im Ungefähren bleiben, ein bisschen vage bleiben, weil ich auch ganz ehrlich gestehen muss, ich habe es noch nicht so ganz durchstiegen, wer jetzt da was machen muss und so weiter. Aber mein Verständnis ist, dass man jetzt eben bestimmte Inhalte, die per KI erzeugt wurden, wie zum Beispiel Bilder, Videos, Texte, dass man die jetzt, zumindest wenn man gewerblich sie nutzt, auch entsprechend kennzeichnen muss. Soweit, so gut. Aber die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wie genau muss ich das machen? Welche Bilder muss ich konkret kennzeichnen? Also welche Videos, auch solche, die jetzt rein illustrativ sind? Also ich glaube, es gibt mehr Fragen als Antworten in letzter Zeit. Deshalb frage ich mal dich, Yusuf, hast du da ein bisschen ein genaueres Verständnis oder geht es dir so wie mir?
Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das Ding zu durchschauen und mir ein klareres Bild zu machen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man schon mal sagen kann. Also erstens, wenn du einen Chatbot hast, der KI ist, dann musst du das kennzeichnen. Das ist mal fix. Wenn du einen Voicebot hast, also quasi eine Hotline, wo KI dahinter steht, also kein Mensch, dann musst du das kennzeichnen. Ebenso, wenn du im Kundenservice KI einsetzt, also wenn du in deiner Kommunikation zum Kunden eine automatisierte KI-Nachricht verwendest, auch das musst du kennzeichnen. Also das sind mal die Dinge, die ganz fix sind, und die sind auch verständlich. Also das ist ja etwas, was wir uns ja alle auch schon gewünscht haben, und das ist ja auch etwas, was sinnvoll ist, weil ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat. Du gehst irgendwie, du rufst bei der Bank an und dann kommst du an so einen Voicebot und der quatscht dir rein, und plötzlich hast du irgendwie, bist du in irgendeinem, hat der irgendwas für dich getan, was du eigentlich nie wolltest. Ja. Und du dann schreist dann nochmal die Karriere, nein, 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 das will ich gar nicht, und dann plötzlich ist er weg. Das sind so Dinge, die man in Zukunft vermeiden will, und damit ist es, dass es halt gekennzeichnet ist. Komplizierter ist es mit so Texten, Bildern oder Audios und Videos und maschinenlesbare Daten. Das ist ein bisschen komplizierter, weil sie sagen, dass man das kennzeichnen muss, aber jetzt wird nicht wirklich klar gemacht, ist das jetzt schon in der Markenkommunikation, ist das schon auf der Webseite, ist das in Newslettern oder wo im Konkreten muss man das jetzt kennzeichnen. Muss ich das jetzt auf LinkedIn, wenn ich einen LinkedIn-Post mache und mir Emojis von meiner KI dazu basteln lasse, ist das dann schon kennzeichnungspflichtig? Ja. Weiß man nicht. Oder wenn ich einen Artikel schreibe und dann mir ein KI-Bild dazu generiere, muss ich das dann kennzeichnen. Aber das kann ich ja zum Beispiel bei LinkedIn gar nicht machen. Also wenn ich da jetzt einen LinkedIn-Post mache, kann ich ja nicht beim Bild dazu schreiben, Achtung, KI generiert. Weil das lässt mir ja LinkedIn gar nicht zu. Selbe bei anderen Social-Media-Formaten, wo du halt Kundenkommunikation eigentlich über Social-Media machst. Also das ist unklar. Und dann gibt es noch, und was sie auch sagen, ist, dass die Markierung mit Wasserzeichen oder mit Metadaten passieren soll. Was mir wieder Fragezeichen in den Kopf irgendwie wirft, ja, weil diese Wasserzeichen sieht ja der Endkunde gar nicht. Also, wozu mache ich das dann? Ja?
Damit du KI erkennst wahrscheinlich.
Ja, aber wem bringt das jetzt was? Ne? Es hat überhaupt keinen Wert.
Richtige Frage.
Ich verstehe es, das ist dann der dritte Punkt, da geht es um Deepfakes. Also wenn du zum Beispiel ein Video generierst, wo Menschen drinnen sind, die irgendetwas tun, das jetzt einfach nur KI generiert ist, dann, dass du das dann kennzeichnen musst und wenn das dann irgendwelche Sachen sind, die in der Realität nie passiert sind, dass du das dann kennzeichnen musst, ist mir klar. Also da geht es tatsächlich um diese Deepfake-Kennzeichnungen. Das ist derselbe Grund, warum Google dieses Tool da in Maps abgeschalten hat, wo man irgendwelche virtuellen Städte bauen konnte, weil irgendein lustiger Journalist draufgekommen ist und dann da irgendwie Atomkrater und die Zombie-Apokalypse reingebaut hat für irgendwelche Neonazi-Schwachsinn. Ja, ich meine, das verstehe ich. Aber der mittlere Teil, also diese Kennzeichnung für KI-erzeugte Inhalte, das ist total schwammig. Und ich bin so sicher, das wird jetzt einen Haufen von Freelancern auslösen, die jetzt bei dir anrufen und sagen, hey, ich habe deine Seite gescannt und das sind jetzt diese und diese Texte sind jetzt KI generiert. Ich helfe dir gerne, das umzubauen und dir zu sagen, was du kennzeichnen musst oder was nicht. Lieber wäre es mir, wenn das die EU selber mal klarstellen würde. Es gibt wohl eine Übergangsfrist. Also bis zum 2. Dezember, wenn ich das jetzt irgendwie richtig gelesen habe. Und das ist, dass man das halt dann technisch markieren muss oder in den Systemen irgendwie verankern muss. Ja, und was interessant ist, dass das gleich mit der Keule ausgepackt wird. Es gibt gleich Bußgelder, bis zu 15 Millionen Euro Bußgelder oder 3% des weltweiten Jahresumsatzes. Und hier ist, glaube ich, das Limit bei 35 Millionen, ja.
Ich befürchte halt auch noch etwas anderes, und zwar, dass jetzt wieder sich manche bemüßigt sehen, Abmahnungen gegen Wettbewerber rauszuhauen am Fließband, wie wir es ja schon kennen, Stichwort Impressum, Google Fonts und so weiter. Mhm. Jetzt wieder neues Futter für diese Abmahnwirtschaft.
Ja, das ist halt wieder, das ist leider, und auch für Denunzianten, ne? Also wenn du sagst, ja, der ist mir wettbewerbsmäßig so weit voraus und dann wird halt irgendwie irgendeine rechtliche Kacke hinterhergeworfen, damit der halt wieder beschäftigt ist und nicht noch weiter seinen Vorteil ausbauen kann. Also so, und das ist leider genau das, was diese, es ist ein bisschen wie die Cookie-Geschichte, ne? Also es hat niemanden etwas gebracht, diese Cookie-Thematik, außer dass die Großen viel besser damit umgehen konnten und dass es ihnen viel einfacher gefallen ist. Und all die kleinen Webseiten, all die kleinen Services haben alle darunter gelitten. Sie haben Kosten gehabt, wurden von irgendwelchen Hobby-Anwälten, die irgendwie Geld daraus schlagen konnten, dann haben halt diese Firmen narrisch gemacht und haben sie abgezockt. Und die Großen, denen war das wurscht. Ja, also es ist genau dieselbe Geschichte wie mit der Cookie-Thematik. Ja, diese Kennzeichnungspflicht, das ist auch, ich meine, mir kommt es ein bisschen vor, als wäre das alles so ein bisschen aus dem letzten Jahrzehnt, weil natürlich, ich meine, die KI hat sich so schnell weiterentwickelt. Also ich habe in meinem Geschäftsumfeld nicht einen Prozess der nicht irgendwie mit KI zu tun hat. Also wo nicht irgendeine KI irgendwelche Überprüfungen durchführt, wo nicht KI irgendeinen Text ausbessert oder darauf achtet, dass das präzise formuliert ist oder dass die ja auch in unserer Kommunikation auch die Bilder, die auf unseren Artikeln verwenden, das ist alles KI generiert und es ist jedem klar, dass das KI generiert ist und trotzdem muss ich jetzt hingehen und drunter schreiben, Achtung, ist KI generiert. Und ich glaube nicht, dass es auch nur einen einzigen Text da draußen gibt, ja, der nicht irgendwie eine KI-Rechtschreibprüfung durchgemacht hat, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle Menschen plötzlich die Rechtschreibung beherrschen.
Richtig. Genau.
Also das ist,
ich glaube, das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür von gut gemeint und schlecht gemacht. Ja, also das ist wieder so typisch auch unsere Bürokratie in der EU. Ich finde, wenn man sich auf diese Fälle, die du ganz am Anfang genannt hast, wenn man sich auf die beschränkt hätte, da macht es ja auch wirklich Sinn, so eine Kennzeichnung zu haben. Wenn man das klar eingegrenzt hätte, und dann aber alles andere außen vor gelassen hätte erstmal. Dann hätte man diese komplette Unsicherheit, die es jetzt wieder gibt, vermieden. Man hätte einen wirklichen Fortschritt auch geschafft, gerade für die Nutzer und ihre Sicherheit. Und alles wäre gut gewesen. Aber jetzt hat man wieder so ein Bürokratiemonster, was eigentlich nur eins ist, nämlich eine Geldbeschaffungsquelle für Anwälte und vielleicht noch für irgendwelche Behörden, die da halt noch jetzt sich dran, wie soll ich sagen, austoben können. Ne? Und mehr ist es nicht aus meiner Sicht. Aber trotzdem noch eine witzige Randnotiz. Ich habe gestern im Radio einen Werbespot gehört von Aldi. Und da kam, ich habe erst gedacht, habe ich mich jetzt richtig, habe ich mich verhört? Da kam am Anfang irgendwas mit, das ist KI generiert. Also die haben so einen Spot gemacht, wie so oft, wo sie halt irgendwelche Angebote vorstellen, Preisermäßigung, und die haben den offensichtlich mit KI erstellt und haben das dann vorher aber auch so angekündigt, und da stelle ich mir dann auch die Frage, ob das nicht vielleicht dann kontraproduktiv ist, ob so ein Spot dann überhaupt noch irgendwie ernst genommen wird oder ob die Leute dem dann vertrauen, ich weiß es nicht. Aber spannende Entwicklung auf jeden Fall.
Also ich meine, auch interessant ist ja auch quasi der Gegenteil. Also man kann ja auch das Positive sehen, dass wir hier offen zumindest irgendwelche Regulierungen durchführen. Zumindest, also offen ist relativ in der Öffentlichkeit. Offen ist es nicht. In den USA ist das halt wieder ganz anders. Ne? Also da gibt es jetzt wieder irgendeine Order von Trump, der dann halt irgendwie hinter verschlossenen Türen mit den drei großen Big Tech, also mit den drei großen Labs, irgendwelche Regulierungen baut und sagen alle, also da wird es als Waffe eingesetzt. Also ganz offensiv als Waffe eingesetzt und Regulatory Capture und das, also nach dem Thema Regulatory Capture. Aber da haben wir letzte Woche ja auch schon drüber geredet, dass alle die Angst haben, dass die halt auch das ganze Open-Source-Thema verbieten wollen oder zumindest so reglementieren, dass es wirklich nicht mehr nutzbar ist. Da ist Europa zumindest offen, also in der Öffentlichkeit und nicht hinter verschlossenen Türen. Das muss man ihnen schon zugute halten, aber sie sind halt wieder komplett übers Ziel hinausgeschossen, meiner Meinung nach. Und es hätte tatsächlich gereicht, wenn man diese Fälle einfach klar gesetzt hätte. Deepfakes versteht jeder, Chatbots versteht jeder, jegliche Art von Kundenkommunikation, die nicht mit Menschen passiert, checkt jeder. Aber das ganze Texte, Bilder, Musik und dass das alles irgendwie mit KI generiert ist, who cares? Wen interessiert das? Keine Sau interessiert das.
Eben. Das stimmt, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Okay, bevor wir es vergessen und bevor wir im nächsten Thema weitermachen, wir haben ja noch eine Ankündigung zu machen, die wir letztes Mal schon verschoben haben. Und dieses Mal ist es wirklich soweit. Wir machen eine Ankündigung, aber am Ende.
Genau. Cliffhanger!
Ja. Kleiner Cliffhanger, damit ihr bis zum Ende dabei bleibt.
Genau, oder ihr spult vor, wenn es euch auf die Nerven geht.
Gut, aber jetzt noch was anderes, bevor wir zu KIs Next Topmodel kommen. Auch etwas, auf das ich heute auch nochmal gestoßen bin und was mich als alter Games-Nerd, der ich ja früher war, auch sehr begeistert, fasziniert, vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, verwirrt. Man kann inzwischen per KI ja quasi auf Knopfdruck mit einem einfachen Prompt Spiele produzieren, die früher überhaupt nicht denkbar gewesen wären oder die Monate oder sogar Jahre an Entwicklungsaufwand erfordert hätten. Ja, und gerade mit Opus 5, darauf bezieht sich das konkret, was ich jetzt erzählen möchte, mit Opus 5 kann man mit einem Prompt Ego-Shooter, Sportspiele, Browser-Games und so weiter erzeugen. Und das meistens sogar noch in einer Art und Weise, die Hardware zum Beispiel optimal ausnutzt. Ja, also man hat dann sozusagen gleich noch die optimale Framerate, weil einfach die Ressourcen besser genutzt werden, weil da gleich schon die Optimierungen eingebaut sind. Und man kann sozusagen jetzt dann damit auch aus wahrscheinlich aus einem Laptop kann man eine richtige Games-Maschine machen. Und das wirft für mich verschiedene Fragen auf. Vor allem natürlich A, was bedeutet das für die Spielehersteller? Ja, was bedeutet das für die Preisentwicklung? B. Und C, dann natürlich auch für die Gamer an sich, was benutzen die in Zukunft? Kaufen die sich weiterhin die Spiele der Hersteller oder promptet die Zeta sein eigenes Game oder weiß ich nicht. Ne? Also das ist total faszinierend. Und ich weiß ja, Yusuf, dass du auch so ein bisschen so einen Hintergrund hast wie ich. Also da bist ja auch so ein früherer Nerd. Und deshalb interessiert mich natürlich brennend, wie du so empfindest.
Ja, ich bin tatsächlich einer von den Nerds. Ich war einer von diesen Ego-Shootern, Freaks, wir haben sogar bei der World Cyber Games mitgemacht. Also Qualifikation für Österreich beim Counter-Strike. Aber das ist jetzt auch schon in einem anderen Leben. also als eingefleischter Zocker, Nerd, ich meine jetzt ehemals, ich darf nicht mehr zocken, ich bin viel zu suchtanfällig, würde ich behaupten, die Spiele, die vorgefertigt sind, diejenigen sind, die man dann auch eher spielt. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen diesen klassischen Leuten, die halt am Handy in der U-Bahn oder in der Straßenbahn irgendwelche, weiß nicht, Bubbles abschießen oder halt mit Autorennen machen oder, keine Ahnung, 0815 Zeitvertreibsspiele oder Spiele, die tatsächlich eine coole Storyline haben und die unendliche Welten haben, so Grand Theft Auto-mäßig oder die halt einen Kult haben oder eine Marke haben. Und die Sachen, glaube ich, werden nie sterben. Es wird auch ein Counter-Strike. Also schon 2000 hat man gesagt, Counter-Strike ist tot. Heute spielt immer noch jeder Counter-Strike und ist immer noch Teil der World Cyber Games. Ja? Und es ist keine viel bessere Version. Also es ist jetzt nicht Counter-Strike 25 schon draußen, sondern es ist immer noch die alte, weiß nicht, welche aktuell jetzt ist, ja, aber es sind immer noch die alten Modelle, die wir sehen. Also wenn ich so bei den World Cyber Games mir die Finale anschaue, schauen die Charaktere und die Maps immer noch gleich aus. Aber für diese ganzen Handy-Dattler, die halt irgendwie irgendwas, weiß nicht, farmen oder Bäume fällen oder Steine sammeln oder Tetris-ähnliche Dinge bauen. Ich glaube, die kannst du jetzt alles selber machen. Ja, also die werden verlieren. Aber da muss man ja auch sagen, dass der Markt da jetzt auch nicht so, also der war ja jetzt schon sehr so Candy Crush-mäßig. Ja? Also das ist ja alles nicht zentralisiert. Da gibt es ja 1000 Varianten und Mockups und was weiß ich. Ja? Also das hat ja davon gelebt, dass es so individuell ist. Und ich glaube, die werden wahrscheinlich drunter leiden, also wenn sich das jeder basteln kann. Aber auch hier darf man wieder harte Realitätsfakten, ja. Erstens einmal, nur jeder fünfte oder jeder zehnte nutzt überhaupt Claude. Und die das nutzen, jeder hundertste von denen, die es nutzen, die verwenden das dann tatsächlich auch für irgendeinen Coding-Teil. Das heißt, 1 zu ja, 10.000, 100.000, ja. Das heißt, jeder Hunderttausendste würde überhaupt Coding-Anwendungen mit Claude machen. Und sagen wir, nicht jeder ist Zocker, die Hälfte davon zockt nicht und die andere Hälfte macht lieber was anderes. Also bist du wieder bei, also jede halbe Million oder jeder Millionste baut sich vielleicht mal so ein Spiel. Ne? Und das ist jetzt auch kein Markt. Also das ist jetzt nicht, dass der Markt einbrechen wird. Alle anderen, die zocken wollen, die zocken weiter.
Auf der anderen Seite, ich meine, gut, klar, es reicht ja zum Beispiel schon, wenn, du brauchst ja nicht viel, du brauchst vielleicht so eine 1, 2, 3 richtig gute Games, die halt einfach gepromptet sind und die dann in den Wettbewerb treten können zu etablierten Games zum Beispiel. Ich habe jetzt in dem Beitrag, über den ich da vorhin gestolpert bin, habe ich zum Beispiel einen so einen Ego-Shooter gesehen, der sah schon ziemlich beeindruckend aus. Und die Frage ist halt, okay, nicht jeder hat jetzt irgendwie die Möglichkeit, so ein Spiel irgendwie zu vertreiben oder irgendwie da einen Markt mit zu bedienen. Ne? Da brauchst du natürlich schon ganz andere Strukturen.
Genau.
Aber ich denke mal, so perspektivisch wird sich da bestimmt schon das ein oder andere auch verschieben. Also wir hatten ja eine ähnliche Diskussion schon in dem Bereich Software as a Service vor einem Jahr oder so, glaube ich, als wir mal über diese SaaS-Pokalypse gesprochen haben. Zumindest theoretisch kann das ja die Games genauso betreffen, dass die Leute halt auch sagen, hey, ich sehe jetzt nicht mehr ein, dass ich jetzt irgendwie 100 Euro für so ein Spiel ausgebe. Oder ich meine, oft musst du ja dann auch noch irgendwie Abo-Gebühren zahlen, Nutzungsgebühren zahlen. Ja. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, wenn ich so drüber nachdenke, was du natürlich bei so einem geprompteten Game nicht hast, ist dieser Netzeffekt. Also wenn ich jetzt an Fortnite denke oder sowas, ja, ich weiß gar nicht, spielt man heute noch Fortnite? Bestimmt, oder?
Stimmt.
Ja, also das macht ja nur Spaß, weil ich da immer viele Gleichgesinnte treffe, mit denen ich dann einfach auf so eine Battle gehen kann, in so eine Arena oder sowas. Wenn ich jetzt irgend so ein gepromptetes Spiel habe, dann habe ich das natürlich nicht. Also da hängt schon noch mehr dran. Aber was bleibt? Trotz allem ist halt schon diese Faszination, dass man jetzt, oder was die KI jetzt kann und gerade der Fortschritt von Opus 4 auf Opus 5 in dem Fall ist beeindruckend. Und ja, das geht ja immer weiter. Das heißt, Frage ist, ob dann irgendwann die KI-geprompteten Spiele so viel besser sind als die aus den Studios oder ob die halt ganz einfach auch Prompting nutzen, um ihre Games zu machen. Ja? Also wahrscheinlich eher Letzteres. Das betrifft ja im Prinzip alle Bereiche. Wo KI verfügbar ist, wird sie auch genutzt. Ne?
Ja, ich meine, die Gaming-Industrie ist ja da sehr restriktiv. Ne? Also da gibt es ja sehr viele Studios, die sagen, sie sind komplett anti-KI und da wird keine Zeile Code von KI generiert. Ich meine, die wird es alle überholen irgendwann, das ist klar. Aber ja, ich meine, man muss auch sagen, die meisten dieser Games, die sind ja werbefinanziert, ne? Also da läuft irgendwie nur Werbung und anhand der Werbung wird das dann, es ist ja free. Also die meisten Spiele sind ja free und dann gibt es halt irgendwelche Werbe-Pop-Ups oder was auch immer, In-App-Werbung. Oder es sind halt tatsächlich dann so Sachen, so In-App-Käufe, wie so diese, ja, Roblox oder sonst irgendwas, ne? Wo die dann halt damit Geld verdienen. Aber die großen MMOs werden sie nicht damit schlagen. Also die Multiplayer Online-Rollenspiele, das werden sie nicht schlagen. Und auch diese Kassenschlager, wo du, also alles, was Player versus Player ist, das wird auch nicht betroffen sein. Das heißt, das sind tatsächlich nur kleine Sachen. Ja. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine coole Sache und das ist für die Nerds ein Thema und vielleicht in der Zukunft, also wenn wir jetzt sagen 5, 6 Jahre in die Zukunft, wird man das vielleicht gar nicht so, wird einem das gar nicht auffallen, sondern man wird irgendwie sein Handy aufmachen und sagen, ich will was zocken. Und das Ding weiß, was du zocken willst und dann baut es dir das on demand und dann zockst du das.
Genau, so den Gedanken hatte ich auch gerade, als du es ausgesprochen hast. Ja. wird noch ein bisschen dauern, aber dann wahrscheinlich eher so, ja, dass ich gar nicht mehr, dass es für mich komplett transparent ist, wie das Spiel jetzt eigentlich zustande kommt, was mir da angezeigt wird auf meinem Handy. Falls ich da noch ein Handy habe, vielleicht habe ich ja dann noch ein ganz anderes Gerät. Vielleicht haben wir dann alle nur noch irgendwelche Brillen, wobei ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, das Handy wird schon noch eine Weile Bestand haben, aber was weiß ich schon.
Ich glaube, die Brille kriegt wieder aufs Maul.
Ah, genau.
Also es gab jetzt schon wieder Klagen dagegen und es gibt jetzt eine Klage gegen, ich glaube, Meta, dass die Kennzeichen, also dass es gegen Datenschutzrichtlinien verstoßt, wenn der einfach irgendwelche Sachen aufnimmt. Und dadurch, dass du das nicht verhindern kannst, wenn der das hat, wird wahrscheinlich das ganze Ding verboten. Also die Meta Glasses. Ray-Ban, die stehen kurz vorm Aus in Europa, weil sie halt gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen. Ist zwar ein bisschen schade, aber ich verstehe es. Ja.
Ja, kann ich auch mit leben, ehrlich gesagt.
Ja, habe ich auch noch nicht gehabt, deswegen kann ich auch damit leben. Vielleicht in Zukunft, wenn das in einem anderen Teil der Welt sozusagen gang und gäbe ist und eine gesamte Revolution auslöst, und wir verpassen es hier in Europa, dann ist es vielleicht blöd. Aber im Moment gibt es, glaube ich, auch andere Möglichkeiten von Devices.
Denke ich auch. Und vielleicht wollen die Leute ja auch gar nicht in jedem Bereich ihres Lebens mit KI berieselt werden. Ja, vielleicht setzt sich dann doch irgendwo der Wunsch nach einem einigermaßen normalen Leben durch. Also was ich ganz cool fand bei diesen Meta-Brillen, das war nur der Sound, der dann irgendwie so über die Bügel kam und kommt oder dann irgendwie so wie im Raum schwebt, also anders als so Kopfhörer. Das fand ich ganz spannend, aber das kann man ja auch ohne Brille lösen, so etwas. Gut, KI's Next Topmodel steht jetzt an und da hast du was mitgebracht und zwar von OpenAI gibt es jetzt gar nicht offiziell angekündigt, mehr so durch die von hinten durch die Brust ins Auge, kann man sagen, Astra. Astra wurde vorgestellt anhand verschiedener Mathe-Probleme, die es gelöst haben soll. Unter anderem sogenannte, jetzt habe ich den Namen vergessen, es geht um unendliche Räume, das habe ich mir noch gemerkt, beziehungsweise Unterräume von unendlichen Räumen. Und das hat das System jetzt gelöst. Ein Problem, was schon seit mehreren Dekaden nicht gelöst ist, mit, glaube ich, $2 nur Token-Einsatz. Genau, aber erzähl uns noch mal mehr drüber.
Genau, also OpenAI hat Astra angekündigt und Astra soll jetzt quasi eine neue Klasse von Modellen werden. Also gar nicht, das ist quasi kein neues Modell, sondern es ist eine neue Klasse. So wie eben Terra, Luna und Sol gibt es jetzt halt Astra. Und das folgt ein bisschen so dem Vibe von Anthropic, die ja dann mit Fable und Mythos quasi eine ganz neue Generation von Modellen rausgebracht haben, die so übermächtig waren. Und die ganze Thematik mit dem Cybersecurity und so kennen wir ja schon. Und OpenAI geht jetzt halt nicht über die Cybersecurity, weil sie gecheckt haben, okay, wäre blöd, wenn man das jetzt so macht, weil schon alle Angst haben und die Regulierung jetzt härter zuschlägt, als das alle wollten. Jetzt sagen sie, wir haben jetzt ein Modell gebaut, das ist so geil, das hat zehn mathematische Probleme gelöst, die seit mindestens 10 Jahren ungelöst und offen sind. Und das, was du, also das eines von dem, was du jetzt halt gerade gemeint hast mit den unendlichen Räumen, aber insgesamt sind es 10 von diesen mathematischen Problemen, die sie gelöst haben. Und diesmal ist es nicht so, dass sie einfach nur irgendwelche alten Daten rausgesucht haben und dann sich einfach nur ein Paper rausgesucht haben, wo das Problem eigentlich schon gelöst wurde und das dann publiziert haben, sondern sie haben es tatsächlich gerechnet und sie haben es auch maschinenprüfbar gemacht. Also Lean for Certificate nennen sie das. Das heißt, dadurch, dass die Beweiskette für die Lösung dieser mathematischen Probleme so komplex ist, dass die meisten Menschen es nicht verstehen können, muss sie in Software in irgendeiner Art und Weise umgesetzt werden. Und diese mathematische Beweiskette wird Schritt für Schritt computerverifizierbar sozusagen zur Verfügung gestellt. Also es gibt dann so ein bei einem Problem haben sie irgendwie 249-seitiges Manuskript plus Code offengelegt, um zu zeigen, dass das Problem tatsächlich gelöst ist. Und wie gesagt, das Beeindruckende an der Sache ist, dass sie das eben mit nur $2,000 hinbekommen haben pro Problem. Und da sieht man jetzt wieder, okay, wir sind jetzt in der nächsten Ära, weil das Lösen dieser mathematischen Probleme wird jetzt wieder neue Capabilities eröffnen. Also wir werden jetzt neue Fähigkeiten erlangen, weil uns diese mathematischen Probleme ja aufgehalten haben, andere Probleme zu lösen. Und das heißt, wir sind hier an so einer Schwelle, wo der Mensch nicht mehr in der Lage ist, diese Probleme zu lösen, die KI aber schon. Und sie wird sie mit sehr wenig Aufwand lösen können. Und das tritt wieder eine neue Revolution von Innovation los, die sozusagen übermenschlich ist und auch noch absurd billig. Ja? Also das, ich finde den Zugang eigentlich ganz gut, also den OpenAI da gewählt hat. Wobei es halt, ja, weiß nicht, ob jetzt diese 10 Beispiele, die Sie da genannt haben, jetzt tatsächlich, natürlich waren sie nicht gelöst und es gab viele Wissenschaftler, die sich da die Zähne ausgebissen haben, aber alle waren in irgendeiner Art und Weise in der Nähe. Und das Problem war tatsächlich die Umsetzung. Also dass du halt diese Prüfbarkeit überhaupt aufbaust, das mathematische Problem lösen zu können. Also das heißt, es war eher ein Kapazitätsthema als ein Capability-Thema. Und deswegen bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt es wert ist, es so in die Höhe zu jubeln. Aber vielleicht irre ich mich auch und in Wirklichkeit können sie halt, weiß nicht, größten mathematischen und physikalischen Probleme unserer Welt lösen. Und dann erfahren wir, wie das mit der dunklen Materie tatsächlich funktioniert.
Das wäre doch mal was. Aber ich meine, das ist ja auch wieder ein Beispiel, also jetzt auch diese neue Modellfamilie ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass der Zugriff jetzt für die breite Masse der Anwender, dass dieser Zugriff immer mehr ausgedünnt wird. Ne? Also man kann ja jetzt nicht einfach auf diese Modelle zugreifen, sondern ich weiß überhaupt nicht, wie das jetzt organisiert wird, aber die werden wahrscheinlich handverlesen sein, diejenigen, die das verwenden können. Das heißt, umso besser diese Modelle werden, das sieht man ja immer mehr, desto kleiner wird die Gruppe der Menschen, die dann auch einen Zugriff drauf haben, oder?
Ja, also das sehen wir auch schon bei Anthropic, ne? Also Fable und Mythos. Fable können auch schon nur die Leute nutzen, die jetzt den Max-Account haben. Das heißt, die Pro-Account-Leute können Fable gar nicht nutzen. Natürlich mit Opus 5 gab es jetzt ein Update, das dem Fable nahe kommt, aber halt noch immer nicht in dieselbe Kerbe schlägt, also nicht diese Kapazitäten tatsächlich hat. Mythos ist nochmal eine Spur größer, weil sie halt keine Schranken hat. Und bei OpenAI fährt jetzt halt genau dieselbe Schiene. Ne? Die machen jetzt hier auch so ein elitäres Modell, wo sie halt den Zugriff einschränken. Und so dünnt sich das auch immer weiter aus. Ne? Also das Plebs kann dann mit den Chatbots herumspielen und während sich die Elite dann mit den High-End-Ease die Welt neu bauen können, ja, und auf einer ganz anderen Ebene hier KI einsetzen können. Mhm. Das zeichnet sich schon ein bisschen aus. Ich kann nur jedem empfehlen, also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Marketing für die Big Labs, ja. Aber ich kann nur jedem empfehlen, hier dran zu bleiben. Weil es geht nie aus. Also den Letzten beißen immer die Hunde. Das
stimmt. Und gerade jetzt bei diesen geschlossenen Systemen ist ja diese Entwicklung zu beobachten. So ein ein bisschen anderer Trend, ein bisschen andere Entwicklungen sind ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, zuletzt jetzt die Open-Weight-Modelle. Und da haben wir auch wieder was Neues mit dabei, nämlich jetzt mit Quen 38 Max von Alibaba. Also Open-Weight sage ich deshalb, weil die Gewichte bald veröffentlicht werden sollen, ist bisher noch nicht passiert. Aber interessant dabei ist, dass auch dieses Modell, wie auch das, was wir in der letzten Woche vorgestellt haben, ich glaube, es war Kimi K3, glaube ich, ne? Dass das nahe dran ist an den kommerziellen Frontier-Modellen und eine interessante Alternative darstellt. Also einmal natürlich aus Kostensicht, aber, und das finde ich auch noch einen interessanten und vielleicht auch ein bisschen beunruhigenden Aspekt, mit einer wesentlich flexibleren Nutzbarkeit im Sinne von, es verweigert viel seltener die Erledigung von Aufgaben. Während jetzt kommerzielle Modelle irgendwelche Schutzmechanismen drin haben, damit ich zum Beispiel keine Killerviren damit entwickeln kann, oder ist das bei diesen Modellen jetzt deutlich weniger ausgeprägt? Und auch ein Aspekt, den man da vielleicht nochmal beleuchten können. Ja, aber jetzt zunächst mal noch zu dem Quen 38 Max. Du hast es ja auch schon ein bisschen im Vorfeld beschrieben. Was zeichnet dieses Modell denn aus?
Letzte Woche haben wir gemeldet, dass Quen 38 rausgekommen ist. Jetzt ist das Quen 38 Max Modell rausgekommen. Und das Außergewöhnliche daran ist, dass Alibaba zum ersten Mal auch das Max Modell als mit den offenen Gewichten publishen will. Ne? Also bis jetzt war es immer so, dass Alibaba diese kleineren des Tilt-Models freigegeben hat, aber die Max-Models haben sie nie freigegeben. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie das tatsächlich tun. Also es ist das 2,4 Billionen Parameter-Modell mit 95 Milliarden aktiven Parametern pro Anfrage. Wie gesagt, es hat 1 Million Context-Window und in den Benchmarks schneidet es ungefähr in demselben Level ab wie Claude Opus 4.8, teilweise Fable 5 oder GPT-5.6 Solmax. Also es ist alles sehr nah beisammen. Was man allerdings immer im Blick behalten muss, ist, dass diese Benchmark-Werte Benchmark-Werte sind und dass die Realität ganz anders ist und dass die chinesischen Modelle sehr viel Benchmark-Maxing einfach auch durchführen. Das heißt, die sind darauf optimiert, dass sie die Benchmarks maximal erfüllen, aber im realen Leben sind sie halt nicht so schlau. Für nur Programmiersachen wie irgendwelche Frontends bauen oder irgendwelche Features in Java zu entwickeln, dafür sind sie gut genug, aber das kannst du auch mit einem HiQ, ja, Model von Anthropic bauen, also mit den kleinen. Das heißt, du brauchst diese geballte Intelligenz nicht. Nichtsdestotrotz ist es eine, wie du schon richtig gesagt hast, eine Bedrohung, weil wenn du so ein großes Modell hast, heißt das, dass sehr viele Informationen drinnen schon stecken. Das heißt, es ist mit sehr viel Daten trainiert worden und dadurch, dass es mit sehr viel Daten trainiert wurde, kannst du es jetzt hier feintunen und es für Sachen einsetzen, für die es vielleicht nicht so geschaffen wurde, wie eben Bioterrorismus oder was auch immer. Ja? Und hinzu kommt, dass es schon Know-how über Bereiche hat, wie Biotechnologie oder Biologie oder wie man Viren entwickelt oder was auch immer, dass du es schon nutzen könntest, um böse Dinge zu tun. Genauso könntest du es auch nutzen, um Cyberangriffe durchzuführen. Weil dafür ist es gut genug. Ja, also für Cyberangriffe einfach in einer großen Skalierung umzusetzen, dafür sind die Modelle sehr, sehr gut. Sie müssen dann gar nicht eine Qualität von Fable 5 haben, weil das angegriffene Objekt oder halt, also wenn, dann ist es halt nur für Large-Scale Cybercrime relevant. Ne? Du baust dir halt einen Cluster mit einem Quen 38 Max oder mit einem Kimi K3 Und dann scannst du im Internet und dann verteilst du deine Malware-Stämme überall und fangst an zu harvesten, ne? Und halt dann sammelst du das Geld ein. Selber kannst du mit Zero-Day-Exploits machen und dann scannst du im Internet, weil du irgendwo einen Zero-Day gefunden hast bei irgendeiner Datenbank oder bei irgendeinem Library, dann scannst du das Internet, greifst dir an und holst dir quasi deine Rosinen raus. Und das ist halt immer der Nachteil bei Open Source und oder Open Weights. Die Guardrails sind nicht da oder sind schnell abbaubar. Selbst wenn sie sie einbauen würden, könnte man das mit einem kleinen Training, also einfach in Reinforcement Learning oder einen zusätzlichen Trainingslauf, könnte man diese Guardrails einfach entfernen. Ja. Aber das ist halt immer, also da, das hat man ja in der Open Source Welt hat man das immer dieses Argument genannt, ne? Weil man sagt, ja, aber wenn es Open Source ist, dann kann man das eigentlich kontrollieren. Fakt ist, man kann es eh nicht kontrollieren. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, all Waffengleichheit zu schaffen. Und ich glaube, das haben auch die großen Labs in China verstanden, dass sie hier Waffengleichheit schaffen. Und wir haben es auch schon gesehen, also letzte Woche Hugging Face, die ja dann GLM-5.2 verwendet haben, um ihr OpenAI-Modell abzuwehren, weil Claude und OpenAI den Dienst verweigert haben, weil die halt Guardrails haben. Und gerade in der Cybersecurity-Welt ist es schon wichtig, dass du offene Modelle hast, die auch so trainieren kannst, dass sie halt auch abwehren können. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht den Policy-Standards entspricht. Ne?
Aber nochmal zu dem Thema Waffengleichheit. Da ist ja ein großes Problem, dass die Angreifer ja meistens viel schneller sind in der Adaption neuer Technologien als die Verteidiger. Ja, also jetzt vielleicht jetzt nicht, wenn man jetzt ein Hugging Face oder sowas nimmt, ja, die ja selber auch spezialisiert sind in der Verwendung von KI, aber jetzt mal klassischer Fall, keine Ahnung, ein Krankenhaus wird angegriffen von irgendeiner KI oder irgendeine Behörde. Mhm. Bis die mal ein adäquates und ausreichend starkes Modell nutzen können, um sich auch wirkungsvoll verteidigen zu können, dauert es viel zu lange. Und dann ist der Angreifer schon wieder 3 Schritte weiter. Das ist auch als Problem oder wie sollte man damit umgehen?
Also das ist schon immer das Problem von Geschäftsmodellen gewesen. Ne? Also was ist mein Kerngeschäft und welches Service lagere ich aus und welches Service behalte ich im Unternehmen? Wenn du eine Organisation bist, die genug Kapital hat, um ein eigenes Cyber-Security-Team zu haben, dann kannst du das machen, dann kannst du dich spezialisieren und kannst gezielt deine Infrastruktur schützen. Das ist aber in weniger als 1% der Fälle tatsächlich so. Das heißt, du bist eigentlich darauf angewiesen, dass du Dienstleister oder halt Hersteller engagierst, die diese Aufgabe für dich übernehmen und auch die Haftung dafür übernehmen. Und die haben dann schon die Kapazitäten. Und die können das auch in einer großen Skalierung machen. Und dann schaut die Welt auch wieder ganz anders aus. Und das ist ja das Game. Weil du hast jetzt hier viele Einzelplayer, die hier vielleicht irgendwelche offenen Modelle für Cybercrime ansetzen. Aber auf der anderen Seite hast du dann Cybersecurity-Experten, Firmen oder Dienstleister, die genau sich dagegen rüsten und dann schon vielleicht schon bei 100 anderen Firmen diese Attacke gesehen haben. Und die kommt dann halt nicht mehr da. Also, und die sehen dann auch die Zero Days schon und tun die schon deployen. Das heißt, es läuft immer weiter in einer Spezialisierung und ich denke nicht, dass es in der heutigen Zeit möglich ist, dass du Cybersecurity als Side-Quest oder als als in einer Organisation so aufzubauen, dass du alles abdecken kannst. Und das Problem gibt es seit jeher, also und seitdem es das Thema Outsourcing gibt, gibt es das Problem, ne? Weil wie gut kann mein Team, wenn ich hier Netzwerk habe, ich habe Datacenter, ich habe Hardware, ich habe Cabling, ich habe Cooling, ich habe Security, ich habe Applications. Wie groß muss meine Organisation eigentlich sein, um überall die besten Leute zu haben? Das heißt, ich werde es nie schaffen, als mittelständisches oder auch großes Unternehmen die besten Talents in einem Bereich anzuziehen, weil die für die 5 Angriffe, die dann im Jahr kommen, kompletter Overkill sind. Ja? Der wird dann eher zu einer Cybersecurity-Firma gehen, wo es halt jeden Tag 5000 Angriffe gibt und wo er jeden Tag dazulernt. Und das ist halt ein Thema, das wirst du nicht lösen. Also und deswegen musst du als Organisation eine Entscheidung treffen und sagen, das Thema mache ich nicht selber, das trage ich aus.
Ja. Komplett nachvollziehbar. Ja, also es geht ja auch gar nicht mal nur um die Kosten, die ich dafür hätte als Unternehmen, sondern du hast ja auch schon mal angedeutet, dass auch die Verfügbarkeit solch qualifizierter Personen auf dem Markt einfach sehr begrenzt ist. Also selbst wenn ich das Geld hätte, könnte ich sie trotzdem nicht bekommen, weil die dann woanders hingehen würden. Okay, gut, aber lass uns, weil wir jetzt hier noch neue Modelle besprechen wollen, auf ein weiteres Modell kurz eingehen, was vorgestellt wurde, nämlich Minimax H3, ein multimodales Generierungsmodell, das Ende Juli vorgestellt wurde. Und ja, damit kann man, um es mal kurz zu sagen, hochwertige Videos erstellen und das deutlich günstiger als mit etablierten Modellen. Man kann damit aus Text dann Audio und Video kreieren mit Kamerabewegungen und so weiter. Ist jetzt nichts grundlegend Neues. Ich glaube, der Vorteil hier liegt eben vor allem darin, dass diese multimediale Content-Generierung, dass die immer günstiger wird. Das heißt also, wir werden da wahrscheinlich in Zukunft eine Abwärtsspirale bei den Preisen erleben und dann wahrscheinlich, Klammer auf, leider, Klammer zu, auch eine zunehmende KI-Content-Schwemme an verschiedenen Stellen. Was sind deine Anmerkungen dazu?
Also das Besondere an dem Modell ist, also Minimax H3 ist, dass es Open Source sein wird und Open Weights und du kannst dir alles runterladen und selbst nutzen. Also Das ist tatsächlich, und es hat eine Qualität wie eben Seedance oder halt teilweise die Google-Modelle, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und es ist halt auch, wie gesagt, es ist ein Omni-Modell, also multimodal. Und man weiß nicht genau, ob es auch schon World Model ähnliche Züge hat, aber es ist das erste wirklich in der Qualität offene Videomodell. Und wir arbeiten ja hier zum Beispiel mit WAN 2.2. Also wenn du auf YouTube bist und unsere Podcasts siehst, da sind ja immer wieder so animierte Videos drinnen. Die erzeugen wir auch mit Open Source. Also das ist alles, was wir bauen, ist immer Open Source. Und WAN 2.2 ist schon ganz okay. Aber man muss halt schon irgendwie so viele Verrenkungen machen und ganz, ganz viel High-End-Tuning betreiben, dass du ein halbwegs brauchbares Video kriegst. Und das hast du jetzt. Und jetzt hast du tatsächlich ein Modell. Erstens einmal, dass die Zeitintervalle hier mit 15 Sekunden schon mal viel besser sind. Das heißt, ich kann hier viel bessere, längere Videos bauen. Und auch, wenn ich jetzt hier ein Video für uns bauen wollen würde, dann muss ich jetzt nicht 5 Cuts machen, sondern ich kann das in 2 Cuts machen. Ja. Und das ist schon mal ganz gut und auch die Qualität und auch, dass ich Audio und Video zusammen machen kann. Das hat es vorher auch noch nicht gegeben, das mussten wir hier auch immer nachmachen. Ich meine, wir haben den Vorteil, Audio ist immer unsere Stimme. Ja. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht diesen Audio-Teil. Aber wenn ich jetzt Werbevideos machen wollen würde, dann kannst du das jetzt damit machen und du bist jetzt nicht mehr da gezwungen, dass du das halt teuer über irgendwelche APIs kaufst, weil auch wenn es günstig ist, also auch Seedance 2.5, glaube ich, das ist jetzt rausgekommen, ich glaube, das kostet immer noch ein paar Cent pro Sekunde, ja. Und du brauchst halt mindestens 5, 6, 7 Anläufe, bis das dann irgendwann mal passt. Und dann kostet es dich einfach 3 Euro so ein Video oder 5 Euro so ein Video. Und wenn du das in einer höheren Skalierung machst, dann geht das einfach ins Geld. Jetzt stell dir vor, du bist eine Werbeagentur oder so, dann kostet das Zehntausende Euro. Und wenn du halt eine eigene Maschine hast, dann kannst du das einfach, kannst unendlich viel bauen, kannst einen ganzen Video, kannst einen ganzen Film drehen und musst keinen Cent zahlen. Ja. Und das Modell ist gar nicht so groß. Wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist es ein 30B-Modell oder 5B-Modell. Das waren zwei ist ein 17B-Modell. Also das ist ein bisschen fast doppelt so groß eben wie das offene Warn 2. Auf das freue ich mich schon. Da habe ich jetzt schon einen Trigger, der schaut, wann die Sachen rauskommen. Und sobald es da ist, werde ich es auf unserer GPU-Maschine installieren. Und das nächste Video ist dann vielleicht schon mit Minimax H3 gebaut.
Okay, ja, spannend. Ja, okay, das ist natürlich dann sehr interessant. Weckt natürlich auch wieder so noch ein paar Befürchtungen bei mir. Und zwar Hintergrund ist, ich stoße in letzter Zeit, ich gucke tatsächlich noch lineares Fernsehen manchmal, ja. Und da stoße ich immer wieder jetzt in letzter Zeit auf Werbespots, die offensichtlich mit KI generiert sind und die richtig schlecht sind, muss ich leider sagen.
One-Man-Stand Single Prompt.
Ja, ich denke auch, die haben da dann wirklich so den ersten Take genommen und wahrscheinlich dafür dann aber auch noch 100.000 Euro an ihre Agentur bezahlt, ne? Und teilweise ersetzen diese KI-Werbespots andere, die vorher da waren, die wesentlich besser waren, die noch, ja, wo du noch gemerkt hast, die sind mit echten Menschen, die sind von Hand generiert worden. Und also ich weiß auch nicht, was da bei den verantwortlichen Abteilungen der Unternehmen so los ist, dass die solche, ich sag's mal, nicht ausgereiften Inhalte da für teures Geld pro Werbesekunde da auf die Leute loslassen. Aber gut. Wahrscheinlich auch erstmal so ein Lernprozess, der da so stattfinden muss, denke ich mir. Das nur am Rande dazu.
Ja, ja.
So, genau, Kimika 3 hatten wir ja auch schon angesprochen. Und da gibt es auch eine interessante Entwicklung, nämlich, dass jetzt auch immer mehr Hoster das zur Verfügung stellen und man das jetzt sozusagen auch in der EU oder mehr oder weniger rechtssicher nutzen kann. Ne?
Ja.
Das ist dann spannend, finde ich.
Genau, also Kimika 3, da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, die haben dann ihre Weights tatsächlich öffentlich gestellt und jetzt haben sich schon einige von den Neoclouds drauf gestürzt, also unter anderem Nebius, Fireworks, Together AI, Base10 und DigitalOcean und noch ein paar andere. Und die bieten das tatsächlich jetzt als API an, teilweise sogar mit Zero Data Retention, also dass deine Prompts nicht gespeichert werden. Was noch nicht passiert ist, es ist nicht in AWS Bedrock drinnen, es ist nicht in Azure Foundry drinnen und auch nicht in Google Vertex. Also das heißt, der Trump hat da einen Finger drauf, dass das von den großen Hyperscalern noch nicht eingesetzt wird. Ich bin sicher, Microsoft also tut schon die Hufe scharen, dass sie das endlich einsetzen können, weil alle ganz geil sind, Kimika 3 tatsächlich zu nutzen, weil es tatsächlich das erste Modell ist, das nicht nur in den Benchmarks funktioniert, sondern halt auch tatsächlich reale Ergebnisse bringt. Auf der Implementierungsseite kann man auch schon sagen, VLLM 2, also VLLM hat auch schon die Unterstützung für Kimika 3 eingebaut. Olama leider noch nicht. Also das kann man auch verstehen, weil Olama wird meistens eben von Leuten verwendet, halt das irgendwo auf einem Desktop oder sonst irgendwie verwenden. Wenn du irgendwie mindestens mit einer 4-Bit-Quantisierung 600 GB Speicher brauchst, dann wirst du das auf Olama nicht laufen lassen. Weil es gibt wahrscheinlich keine einzelne Maschine, die 600 Gigabit Speicher hat. Entsprechend ist wahrscheinlich Olama, wird vielleicht noch ein bisschen brauchen, bis das da ist, aber VLLM ist es schon dabei und jeder, der irgendwie sag ich jetzt mal, professionell Modelle einsetzt, verwendet sowieso VLLM. Ja, also es tut sich was. Die Gegenbewegung, da gab es dann auch schon gleich Reaktionen auf diese Bewegung. Ja, also OpenAI hat dann auch nochmal, kann man ja gleich eigentlich darüber springen, OpenAI hat darauf gleich mal die Preise gesenkt. Ja, also vor allem für diese kleineren Modelle wie Terra haben sie die Kosten um 80% gesetzt, also gesenkt. Also Input-Token kosten jetzt seither 2 Millionen, also 2 Dollar pro Million Token Input und 12 Dollar pro Million Output. Und Luna kostet noch mehr 20, also genau, bei den Terra haben sie es um 20% gesenkt und bei Luna 80%. Das heißt, OpenAI Luna kostet jetzt nur noch mehr 20 Cent Input und 1,2 Dollar Output. Und das ist eine direkte Reaktion auf diese ganzen chinesischen Modelle und natürlich auch die dazugehörigen Neoclouds, weil die Hyperscaler haben sie unter Kontrolle, ja. Aber die Neoclouds haben sie nicht unter Kontrolle. Und vor allem die europäischen Neoclouds haben sie nicht unter Kontrolle. Die setzen das jetzt auf breiter Masse ein, ne? Also das finde ich schon mal sehr gut. Tatsächlich wäre es mal eine Überlegung wert, ob das ein Geschäftsmodell wäre.
Spannend. Also, aber da sieht man auch wieder, dass der Wettbewerb eben wichtig ist, auch gerade für die Nutzer auch vernünftige Preise zu bekommen. Kommen wir zu einem Spezialthema, was wir auch immer wieder mal drin haben, und zwar Robotik. Und da hat jetzt Google DeepMind Gemini Robotics 2 vorgestellt. Genau genommen sind das verschiedene Modelle, die für verschiedene Funktionen zuständig sind. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also das finde ich ziemlich cool. Google schreitet da echt voran. Ich war ja nicht so ganz überzeugt, dass Robotik so schnell geht, wie wir es letztes Jahr auch geglaubt haben. Weil letztes Jahr hatten wir schon geglaubt, dass dieses Jahr wahrscheinlich das Jahr der Robotik sein wird. Und sind eines Besseren belehrt worden. Also noch ist es nicht so weit. Aber Google arbeitet fleißig weiter und die haben jetzt eben mit Gemini Robotic 2 quasi drei Modelle rausgebracht. Und wenn man versteht, was diese drei Modelle tun, dann versteht man auch, was sie da tatsächlich tun. Also eins ist das VLA. Also ein VLA ist ein Vision Language Action Model. Das heißt, das übersetzt einfach das, was gesehen, getan, also was er sieht, und die Sprache, was er hört, in motorische Befehle. Also es ist quasi ein Action Model, das dem Roboter sagt, was er tun soll. Ein motorisches Modell. Und dann Gemini Robotics ER2, Embodied Reasoning. Also ER ist für Embodied Reasoning. Da steht auch wieder Gemini 3.5 Flash im Hintergrund. Und das ist quasi ein übergeordnetes Gehirn. Und das kann sozusagen komplexe Bewegungen und Abläufe planen. Also das heißt, wenn du ihm sagst, geh mal, weiß ich nicht, den Kasten da aufräumen, dann musst du natürlich wissen, erstens einmal, wo steht der Kasten, wie weit ist es zum Kasten, was heißt aufräumen. Dann muss er vielleicht hingehen, den Kasten mal aufmachen und dann schauen, was gibt es denn da drinnen überhaupt zum Aufräumen. Und das ist, da gibt es ein eigenes Reasoning-Modell, um diese Abläufe zu steuern. Das koordiniert sich gleichzeitig mit dem VLA-Modell, also mit dem Action Model. Das heißt, das Reasoning Model überlegt, was es zu tun gibt. Und das Action Model sagt, bewege jetzt den rechten Fuß, jetzt den linken Fuß, den rechten Fuß und jetzt greife mit der linken Hand auf den Knopf. Ja? Und dann haben sie noch ein drittes Model und das ist jetzt quasi so ein bisschen der Schlüssel, würde ich jetzt fast behaupten. Und das ist das Gemini Robotics on Device, ja. Also, und das ist so ein kleines Modell, extrem effizient, ist ein Vision, also ist ein, also, und das funktioniert nur lokal, also es braucht kein Netzwerk, kein was auch immer, sondern das läuft auf der Maschine, auf dem Roboter und das kann individuell auf den Roboter angepasst werden. Das heißt, das ist quasi so eine Art, Schlüsselkasten, ja, mit dem man die Bewegungen und die Funktion des Roboters hier antrainiert. Also der Roboter zumindest kann sein, hier können sowohl humanoide Roboter als auch Roboter mit Reifen oder nur Hände oder was auch immer für Arten von Robotern können hier mit diesem Modell gesteuert werden. Und mit diesem On-Device-Model wird quasi trainiert, was sind die Capabilities dieses Roboters, damit er dann eben diese VLA-Modelle und das Reasoning-Model steuern kann. Also du hast quasi so eine Art Chip oder halt so eine Software, die du halt drauf gibst auf die Maschine, die lernt dann, okay, was kann das Ding überhaupt? Hat es Beine, hat es Arme, hat Finger, kann sich's bewegen, ja? Und was kann sie bewegen? Welche Freiheitsgrade hat es? Und welches Gelenk hat welche Freiheitsgrade? Und das kann man in wenigen Stunden angeblich, ja, trainieren. Und das bringt jetzt ganz viele Vorteile, weil dieses Modell ist jetzt das erste Model, das so ein Whole Body Control tatsächlich kann. Also so ein, das kann intelligent den ganzen Körper steuern. Das heißt, früher war es halt so, okay, diese Modelle von Gemini, da konnte man halt nur den Oberkörper. Also hast quasi den Roboter auf einen Tisch gesetzt und dann konnte er da irgendwelche Dinge sortieren. Ja? Aber jetzt kann er den gesamten Körper steuern. Also hier in den Videos hat man diesen von Aptronik den Apollo 2 hergenommen. Ja? Und der kann dann halt das Gleichgewicht halten, laufen, sich in die Hocke gehen, sich strecken und halt ja, die Umgebung wahrnehmen und mit der Umgebung arbeiten. Ja? Und das ist schon ein Fortschritt. Also es hat sich ein bisschen ausgeweitet, weil die Funktion der Beine und also es ist nicht mehr beschränkt nur auf einzelne Komponenten, sondern auf den Gesamtkörper und die Gesamtfähigkeiten des Roboters. Und was angeblich auch sehr gut sein soll, in den Videos muss man sich das echt mal geben, es hat so eine extreme Fingerfertigkeit. Also die haben wohl sehr viel Zeit darin verbracht, Roboterhände mit 5 Fingern zu steuern und feinfühlig bedienen zu können, ja. Da gibt es also Videos, wo sie so einen Ziploc-Beutel aufmachen und Dinge reinschrauben, Glühbirnen rein- und rausdrehen, Knoten binden und solche Sachen. Ja, also das etwas, was man eigentlich in der Welt eigentlich noch nie so wirklich gesehen hat, weil halt die Steuerung der Hand wirklich eines der größten ungelösten Probleme ist. Unabhängig von den motorischen Fähigkeiten so einer Hand, ja, auch die Software zu haben für die motorische Beweglichkeit und auch die Steuerung jedes einzelnen Fingers und der Robotik, sage ich jetzt einmal. Und es ist in der Lage, bis jetzt war es ja nur so, dass der mehr oder weniger immer blind Befehle ausgeführt hat. Und jetzt gibt es aber so ein agentisches Denken und Fehlerkorrekturen. Also das heißt, es analysiert tatsächlich den rohen Videofeed in Echtzeit. Das heißt, du kannst dem Roboter aktiv Dinge wegnehmen oder Dinge verschieben und es analysiert die Situation in Echtzeit und passt sich dieser Situation an. Und wenn etwas schief geht oder er greift daneben oder verschüttet irgendwas, dann kann er das anpassen. Und das ist jetzt nochmal das Tüpfelchen auf dem i. Dadurch, dass wenn du jetzt diese Modelle auf mehrere Roboter installierst, dann sind die auch teamworkfähig. Also Multiroboter-Kollaboration ist quasi möglich. Also du kannst zum Beispiel, wenn du 2 Arme hast, der eine Arm nimmt eine Sache aus irgendeinem Behälter raus, gibt es dem anderen Arm, damit der es so im richtigen Winkel fassen kann, damit er es dann irgendwo reinstecken kann. Ja? Das sind so Dinge, die für uns Menschen ganz natürlich sind, ja? Aber die in der Robotik überhaupt nicht so einfach sind. Und das hat mich schon sehr stark begeistert, dass das jetzt alles, vor allem, dass es roboterunabhängig ist und dass es so eine Art übergeordnetes Betriebssystem jetzt gibt, wo du hast die Hardware gebaut, meinetwegen bist du vielleicht ein guter Roboterbastler, aber dass das alles gesteuert werden kann, das ist ja bis jetzt immer das ungelöste Problem, weil jeder Roboter hat sein eigenes Betriebssystem, seine eigene Steuerung. Du musst alles feintunen, du musst ihm alles beibringen. Sobald du eine neuere Generation von demselben Roboter hast, geht das alte schon gar nicht mehr. Und das ist jetzt quasi der erste Versuch, so ein übergeordnetes Roboterbetriebssystem zu haben, das roboterunabhängig passiert. Und das könnte tatsächlich so der Durchbruch werden, wenn das wirklich alles stimmt. Also die Videos sind natürlich alle super. Wenn man sich die anschaut, dann schaut das alles sehr beeindruckend aus, aber wir wissen ja, dass da viel Marketing auch dahinter ist. Wie siehst du das? Also hast du dir mal ein Video angeschaut oder so?
Ja, habe ich. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und wahrscheinlich sind wir jetzt dann in nächster Zeit oder vielleicht jetzt schon kurz davor, dass Roboter dann in der Lage sind, die nächste Generation von sich selbst zu produzieren. Ja, das ist ja auch eine Vision, die schon lange in vielen Köpfen besteht. Das heißt, dass wir dann irgendwann so eine, ja, so eine Art Roboter Armee für bestimmte Aufgaben haben werden, für die es einfach zu wenig menschliche Fachkräfte gibt, mit ganz neuen Risiken und Herausforderungen. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, die finde ich auch spannend. Und zwar, du hast ja gesagt, dieses Modell kann fünf Finger steuern. Und ich stelle mir die Frage, ob jetzt wirklich dann fünf Finger der Weisheit letzter Schluss sind oder ob man irgendwann vielleicht sogar zu der Erkenntnis kommt, ah, vielleicht braucht es mehr oder weniger Finger, weil die fünf Finger, die haben sich ja aus der Evolution heraus bei uns jetzt gebildet, gelten ja in der Robotik nochmal andere Gesetze. Und das werde ich auch mit Interesse beobachten, so als Randnotiz, wie sich da diese Weiterentwicklung zeigen wird. Ja, aber spannend, sehr spannend, wirklich.
Ja, also zu den fünf Fingern, da gibt es ja tatsächlich auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ich habe letztens einen Podcast gehört von einem Startup-Founder, der sehr tief schon in der Robotik drinnen ist und das auch schon sehr lange macht. Und der hat auch gemeint, naja, eigentlich reichen drei, ja. Und es gibt halt gewisse Griffe, die kriegst du halt gar nicht hin, ja. Also mit zwei kriegst du es nicht hin, mit dem Pinzettengriff sozusagen, aber mit drei kannst du schon sehr viel machen und fünf ist eigentlich total unnötig. Aber das ist dasselbe sagt auch, man braucht keine Beine. Da kann man jetzt auch für oder dagegen sein, weil er sagt dann halt, ja, eigentlich reichen, wenn man Reifen hat sozusagen. Ja. Da ist dann halt wieder also da ist halt die Diskussion des General Purpose Robots versus Spezialrobotern. Und die Spezialroboter, die wird es ja immer geben. Ja? Und die sind ja auch jetzt schon überall drinnen. Die Frage ist, ja, ist es notwendig, dass man den Roboter eins zu eins den Menschen nachbaut, um die Funktionalität eines Menschen eins zu eins abbilden zu können? Ne?
Richtig, ja.
Und
Es geht ja noch viel weiter als für Finger, ne?
genau, also und deswegen glaube ich, ist einfach der einfachste Weg, ist einfach den Menschen zu kopieren, ja, weil den Schädel brauchst du ja auch nicht, ja. Wozu
Richtig.
brauche ich den Kopf? Ich könnte dem überall die Kameras einsetzen.
Das stimmt. Klar. Wobei, naja, also ich meine, der Kopf und die Positionierung der Augen, das hat schon wahrscheinlich alles auch seine Bewandtnis und hat sich mit der Zeit rausgebildet, weil es eben zumindest für das biologische Leben Vorteile bietet. Weil die Augen nah am Gehirn sind zum Beispiel und weil man eine gute Übersicht hat und so weiter und so fort. Aber ja, das muss ja nicht dann genauso ablaufen in der Robotik-Evolution. Aber wird auch spannend zu beobachten sein. Also da werden wir sicherlich auch noch einiges sehen in nächster Zeit. Kommen wir zu Microsoft Copilot und da gab es jetzt wohl zumindest einen simulierten, also keinen tatsächlichen möglichen Angriff über Word mit kleiner weißer Schrift auf weißem Hintergrund. Ganz neue Idee. Also ein Prompt-Injection-Angriff. Ja.
Die Black Hat-Symbols hier.
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau. Aber anscheinend hat es funktioniert, dass man auf diese Weise dann eben auch ja, Attacken durchführen konnte. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, dass so etwas überhaupt noch funktioniert. Und ja, was sagt uns das für die Praxis? Müssen wir da jetzt bestimmte Vorkehrungen treffen oder was hältst du davon?
We trust in Microsoft Copilot. Das ist ein ganz tolles KI-System. Wir müssen unbedingt dieses KI-Werkzeug von Microsoft, das so gut ist, unbedingt einsetzen. Also ich musste echt lachen, als ich die Nachricht gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, wirklich, welcome to Steinzeit.
Ja.
Ja. Und all die Leute, die sagen, na, ja, das reicht vollkommen und das kann ja gar nichts passieren. Und jetzt siehst du schwarz auf weiß, du hast wirklich das Ding, das überall eingesetzt wird, das überall in den größten Unternehmen mit den größten Geheimnissen als sicheres Tool verkauft wird, ja, und dann hast du so eine Lücke, die so einfach umzusetzen ist, ja. Also ich brauche es nur per E-Mail schicken an irgendwelche Firmen und die laden dieses Word-Dokument hoch und dann legt der Copilot los. Das ist wirklich, ja, ich habe keine Worte dafür. Mhm. Und aber der Grund, warum ich eigentlich diesen krassen Gegensatz hier in unser Board reingesetzt habe, ist, ich habe es gab Y Combinator Startup School. Da war der Boris Czerny im Interview und der hat so etwas gedroppt, und also hat eine Message gedroppt, die, glaube ich, gar nicht so rübergekommen ist, und er hat gesagt, Opus 5 kann man nicht mehr Prompt injecten. Mhm. Ist nicht mehr möglich. Es gibt das Problem, Prompt Injection ist gelöst mit Opus 5. Und er wird, sie haben etliche Teams draufgejagt, Sicherheitsforscher, alle Varianten, alle Tests, alles, was sie probiert haben. Es ist nicht mehr möglich, weil sie einen Mechanismus eingebaut haben, der auch in Zusammenhang mit diesem JSpace-Thema, ja, das, was wir auch schon gesprochen hatten, wo sie halt genau die Neuronen quasi auslesen, wenn irgendwelche bösen Absichten in der Message vorhanden sind, ja, dass das schon vorher erkannt wird und dass es eben keine Prompt Injection mehr gibt. Mhm. Ob das jetzt tatsächlich so ist, aber ich denke nicht, dass der Boris Czerny in der Öffentlichkeit und das bei Y Combinator so präsent sagen würde, wenn es nicht wirklich so wäre. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich diese Message überhaupt reingenommen habe, im Gegensatz zu eben Copilot, die hier sogar mit weißer Schrift auf weißem Hintergrund.
Aber ich finde, es ist ein schöner Vergleich. Ja, also das.
Technologischer Fortschritt, ne? Wer ist wohl?
Ja. Wer ist führend in der KI? Ganz klar. Ne? Okay, super. Damit kommen wir zu unserem nächsten Kategorieblock, nämlich Infrastruktur. Und da werfen wir auch immer so ein bisschen einen Blick auf die Entwicklung in Europa im Vergleich zum weltweiten Fortschritt. Und ein interessantes Ereignis, was jetzt da stattgefunden hat, das ist der AI Gigafactories Call. Und da geht es um Fördersummen, Investitionssummen, die staatlicherseits getätigt werden, von 30 Milliarden. Und Deutschland soll da auch eine ganz gute Rolle dabei spielen mit verschiedenen Konsortien. Also es geht darum, praktisch in Europa sogenannte AI-Gigafactories zu bauen mit jeweils über 100.000 KI-Prozessoren, um da auch so ein bisschen Schritt zu halten mit den ganz Großen auf dem Planeten, nämlich mit den USA und mit China, und so ein bisschen nach vorne bringen. Oder wie würdest du das einschätzen?
Na, die Idee ist großartig und jetzt nicht alt. Ja, die kennen wir schon. Da hatten wir schon diese Gigafactory-Initiativen. Die sind gescheitert daran, dass sich die Deutsche Telekom und die Schwarzgruppe und Jonas und also die Big Player nicht einig wurden und die Aufträge dann doch nicht vergeben wurden. Ne? Also es ist wieder dasselbe Spiel. Es ist eine sehr gute Idee, aber es kommt jetzt auf die Execution an. Wenn man dem jetzt glauben darf, sollen die ersten Zuschläge schon Anfang 2027 passieren und der Baubeginn soll frühestens 2028 passieren. Die Einreichfrist für alle, die hier einreichen wollen, die müssen auch Geld am Tisch legen. Das heißt, es gibt auch gar nicht so viele Player, die hier mitspielen können, weil 10 Milliarden kommen von der Förderung. Und 20 Milliarden müssen privat investiert werden. Das heißt, die Unternehmen, die hier diese Gigafactories bauen sollen, es sollen 7 Gigafactories gebaut werden, jeweils mit 100.000 KI-Prozessoren. Und die halt hier mitmachen wollen, müssen hier einreichen und auch die Kohle bereitlegen. Und dann ist es eh schon wieder recht eingeschränkt, wer da überhaupt mitmachen kann. Das heißt, du hast eben nur eine Telekom, du hast eine Schwarzgruppe, du hast eine Jonas, dann hast du vielleicht eine, weiß nicht, Atos wird es zum Beispiel nicht mehr schaffen, weil die auch kein Geld mehr haben. Und das heißt, du hast in Europa vielleicht 5, 6 Player, die das Kapital hätten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie schlau ist die EU, weil woran es beim letzten Mal gescheitert ist, dass die deutschen Player alle gesagt haben, ja, aber wenn ich das jetzt mache, was kriege ich denn dafür? Also ich mache das nur, wenn ich da Garantien dafür kriege, dass das auch abgenommen wird. Und ja, das wird aber jetzt nicht passieren. Ja? Und die Idee ist ja dahinter, dass hier Trainingsinfrastruktur für Startups und KMUs zugänglich gemacht werden. Und das macht es wieder ein bisschen fuzzy, weil das würde ja bedeuten, wir haben ja gar keinen Nutzen dafür. Wir haben gar keinen Plan, was wir mit der ganzen Rechenleistung tun sollen. Also schieben wir es jetzt mal auf die, die vielleicht in Zukunft irgendeinen Plan haben werden, aber wie die das finanzieren, kann keiner sagen. Ja? Also, weil wenn du sagst, ich kaufe mir, Startups sollen jetzt davon profitieren, Startups können heute schon Rechenkapazitäten mieten. Also nichts davon, nichts hält sie davon ab, genauso KMUs nicht. Also warum sollte jetzt diese Initiative gerade Startups und KMUs helfen, wenn es nicht in irgendeiner Art und Weise eine Förderung gibt oder eine garantierte Abnahme? Das heißt, hier ist, glaube ich, das Problem wieder, was heißt das jetzt im Konkreten? Ja, warum sollte eine Deutsche Telekom noch mehr Rechenkapazitäten bauen? Gibt es ein Geschäftsmodell dafür? Und wer konkret würde das denn nutzen? Weil ja, dass das Anthropic vielleicht denen abkauft, ist klar. Vielleicht auch ein OpenAI. Und vielleicht gibt es auch irgendwelche Chinesen, die ihnen das abkaufen wollen würden. Aber ich sehe in Europa jetzt keinen, der ihnen das abkaufen wollen würde. Und das ist auch dasselbe Problem. Ich hatte gestern ein Meeting mit einem österreichischen Datacenter-Anbieter. Und die haben auch gesagt, so, also in Österreich gibt es ein paar Player, die schon anfangen, hier NVIDIA-Hardware aufzubauen. Halt natürlich im kleineren Rahmen, sind ein paar Millionen. Aber die ersten verkaufen schon wieder ihre Hardware, weil sie sie nicht ausgelastet bekommen. Und das ist halt tatsächlich ein Problem. Und jetzt habe ich den nächsten, der hier wirklich dick investiert und jetzt auch zum ersten Mal das Know-how hat, um diese Infrastruktur aufzubauen und halt auch die Clusterstrukturen und auch die ganzen Container, wie baut man überhaupt so eine Inferencing-Infrastruktur auf? Weil nur die Hardware zu kaufen, bringt ja nichts. Ich brauche das gesamte Rahmenwerk, ich brauche die Container, ich brauche das Betriebssystem, ich muss das Ganze orchestrieren, ich muss wissen, welche Modelle da drauf laufen, damit ich sagen kann, okay, was für eine Netzwerkinfrastruktur muss ich bauen, um ein Kimika 3 überhaupt technologisch machbar zu machen. Ja, weil das ist nicht so, dass du einfach diese Rechner hochfährst und sagst, und VLLM, jetzt fahr mal Kimika 3 hoch. Ja? Dann sagt er, ja, aber ich habe nur Zugang auf 2 GPUs oder 5 GPUs. Und da musst du jetzt halt auf den nächsten Server und da musst du wieder halt einen Cluster daraus bauen, eine virtuelle Instanz daraus bauen. Und also da musst du vielleicht vorher noch eine weitere Light LLM Variante bauen, die das wieder routet. Ja? Also das ist nicht so trivial. Es ist so eine Inferencing-Hardware, also Infrastruktur aufzubauen, ist eine komplizierte Angelegenheit. Und ich traue den großen Playern schon zu, dass sie das irgendwie hinkriegen. Aber ich weiß nicht, wer das abnehmen soll, weil wir haben halt keine, wir haben Mistral. Ja, Mistral kann da drauf trainieren, aber sonst gibt es halt keine Startups. Und diese digitale Souveränitätsinfrastruktur, die muss jetzt erstmal aufgebaut werden und auch man muss die Firmen überhaupt darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt, dass die KMUs müssen jetzt mal lernen, dass sie KI einsetzen und zwar nicht nur von Anthropic und OpenAI, sondern halt auch mit Open Source. Und das ist aber gar nicht so einfach. Das heißt, es braucht wieder Implementierungspartner, es braucht wieder Know-how. Und da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Man sagt, es ist eh nur die Rechenleistung, die wir brauchen. Und dann ist die Sache gegessen. Aber du musst die gesamte Pipeline dazu auch bauen. Und das fehlt. Das wird auch nicht gefördert. Also das ist ein bisschen ein Problem, finde ich. Wie siehst du das?
Da wird also sozusagen nur die eine Seite des Problems betrachtet, richtig? Also das, genau. Also ja, ich glaube, du musst halt mal irgendwo anfangen. Das ist ja so ein Henne-Ei-Problem, mehr oder weniger, ja? Also das heißt, man muss irgendwo loslegen, vielleicht die Kapazitäten schaffen, dann steigt vielleicht auch die Nachfrage und dann kann sich das so gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Wäre so meine Erwartung, ja? Weil ich glaube, der Bedarf ist schon gegeben, gerade nach solchen Dienstleistungen, nach solcher Rechenkapazität, die eben aus der eigenen Sphäre kommt. Allein schon, wir haben es ja angesprochen heute, das ganze Thema rechtliche Rahmenbedingungen, AI Act und so weiter. Ja, und ich glaube schon, auch wenn diese Möglichkeiten da sind und sich dann das auch verbreitet in den Unternehmen, dann wird da auch sich die Nachfrage entsprechend entwickeln und dann entsprechend wieder Anlass geben für Kapazitäten. Ich glaube, es ist ganz gut, da irgendwo so eine Initialzündung oder so einen kleinen Anschub zu geben, damit das Ganze dann irgendwann sich eigendynamisch selbst also weiterentwickeln kann. Wäre zumindest meine Hoffnung, ja, aber klar, man weiß es nicht genau.
Ich gebe dir schon recht, aber aus der Perspektive der Infrastrukturfinanzierer, wenn ich jetzt eine Deutsche Telekom bin und ich muss jetzt hier 2 Milliarden Euro investieren, dann muss ich ja einen klaren Plan haben, wie ich den Return of Invest bekomme. Und wenn mir den der Staat nicht gibt, weil er keine Garantien für Abnahmen gibt und sagt, na, irgendwelche Startups wird es schon geben oder KMUs werden das schon nehmen, sonst hätte die Deutsche Telekom das ja von alleine schon gemacht, wenn sie sehen würden, dass der Markt da ist. Und das ist ja genau das Problem, warum das letzte Mal schon gescheitert ist. Und sie haben keine Lösung dafür. Sie haben es wieder nicht gemacht. Und da werden sich wieder die Player streiten, weil die es machen wollen, die tun es ja schon. Ja? Also die Nebius und diese ganzen Neoclouds, die machen das ja schon, aber die wissen, dass die einfach die amerikanischen Player als Abnahmegarantien haben. Und wenn du aber diese amerikanischen Player nicht zur Abnahmegarantie hast, aber noch keine Infrastruktur und auch keinen Markt aufgebaut hast für offene Modelle, wo du offene Modelle vermarktest und das auch nachhaltig an Kunden verkaufen kannst, dann kriegst du das nicht finanziert, nicht in der Größenordnung. Das kriegst du vielleicht für kleine Projekte, 20 Megawatt oder so, wo du vielleicht mal 30, 50, 100 Millionen investierst, aber nicht für 30 Milliarden. Für 30 Milliarden nimmt keiner die Garantie in die Hand, weil das ist ja geschäftsschädigend. Stell dir vor, die kriegen das nicht ausgelastet, dann gehen die zugrunde. Und zwar nur, weil der Staat gesagt hat, es wird schon werden. Die kriegen es auch nicht finanziert. Und wenn sie es finanziert kriegen, dann wird die Finanzierung so teuer, dass dann auch der Betrieb sehr teuer wird und dann braucht es ein Startup auch nicht dazu. Also man kann das nicht einfach so einfach starten. Weil solange du nicht den Bedarf hast, dann kannst du auch nicht, du kannst nicht die Nachfrage erfüllen, wenn du keinen Bedarf hast. Und du musst den Bedarf erst schaffen, bevor du das machst, weil und es wäre viel sinnvoller, wenn die Startups fördern würden, diese 10 Milliarden, die sie da tun, ja, in Startups investieren würden, oder KMUs, damit sie eben diese Modelle einbauen, implementieren und in Production bringen. Dann würde automatisch der Bedarf kommen und dann würde der Deutsche Telekom sagen, da gibt es so eine Nachfrage, da investiere ich so viel Kohle rein, wie nur geht. Das ist der komplett falsche Zugang, finde ich. Und sie haben ja den ganzen Startup-Teil gar nicht adressiert. Also der ist null da. Das heißt, sie glauben, dass die eh alle schlau genug sein werden und das machen werden. Aber die KMUs sind das nicht, weil die sind alle skeptisch. Und die denken auch, KI ist böse. Ja? Und das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das aufgehen soll. Und ich glaube, es wird wieder genau an demselben scheitern. Und selbst wenn es nicht scheitert, sagen wir, es gibt Startups, die diese Bewegung vorantreiben und zeigen, dass es einen Markt dafür gibt, dann wird die Verzögerung so groß sein, dass es wieder abgehängt ist. Ja, also ich glaube, dass die gehen das von der falschen Seite an, ehrlich gesagt.
Ja, du magst recht haben. Also das mit den Startups ist natürlich ein guter Punkt, ne? Und gerade wenn wir vermeiden wollen, eben wie es in der letzten Zeit öfter passiert ist, dass Startups auch das Land verlassen, dahin, wo es mehr Geld gibt. Also wenn wir verhindern wollen, dass Startups abwandern, weil sie halt anderswo mehr Geld bekommen oder Investoren finden, dann wäre das Geld an der Stelle sicherlich besser angelegt. Jetzt statt in diese Megaprojekte oder Gigaprojekte. Aber ja, also wenn man es ein bisschen positiver betrachten will, dann zumindest mal, dass man in Europa so auch jetzt mal die Zeichen der Zeit ein bisschen erkannt hat und etwas tun möchte. Aber ob das ausreicht und ob das die richtige Richtung ist, ist natürlich mal wieder die andere Frage, ja, ganz klar. Aber was man natürlich auch sehen kann, wenn der Ausbau zu stark vorangetrieben wird, Blick nach USA, die haben ganz andere Probleme, ne? Nämlich, dass sie inzwischen so viel Kapazitäten aufgebaut haben, dass die Stromnetze an ihre Grenze stoßen und dass jetzt die Stromnetzbetreiber jetzt sagen müssen, nee, also hier bis hierhin und nicht weiter, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Ne? Also da gibt es ja jetzt gerade ein Beispiel, was, jetzt muss ich gerade schauen, PJM heißen die oder PJM, ne? Größte US-Netzbetreiber mit 13...
PJM, genau.
Ja, und die haben jetzt damit gedroht, Rechenzentren notfalls vom Netz zu nehmen. Und das ist natürlich ein fatales Signal. Also auch da ist eindeutig eine Grenze erreicht in den USA. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, auch immer wieder, dass die Betreiber dieser Rechenzentren oder wenn sie jetzt neue Rechenzentren bauen, dann mehr und mehr dazu übergehen, dann gleich das Kraftwerk mitzubauen. Und das sind halt leider meistens Gasturbinen, die dann da aufgestellt werden. Also alles nicht schön, oder?
Ich meine, ich find den Zugang eigentlich ganz, ganz interessant, dass jetzt hier der größte US-Netzbetreiber reingeht und die Behörden, also ein formales Regulierungsverfahren anstrebt, ja, um das Recht zu bekommen, einen Notfall-Backstop also einzurichten. Also das heißt einfach Kapazitäten von 6,8 Gigawatt einfach so abzudrehen. Ja? Und zwar nicht, weil sie es wollen, sondern weil es sein kann, dass wenn irgendwelche Schwankungen im Netz sind, sie können da gar nicht sagen, also wenn diese Schwankungen passieren, müssen die ja größere Kapazitäten abdrehen. Und bei einigen Sachen ist es komplizierter wie Industrie, weil das Hochfahren deutlich länger dauert. Also ist es viel schlauer zu sagen, hey, wir nehmen einfach die Rechenzentren und nehmen uns das Recht raus, die zu drosseln oder runterzufahren. Und das hat jetzt einen doppelten Effekt und das ist auch etwas, was Sie in dieser Forderung drinnen haben. Und zwar alle Rechenzentren, die bis Mitte 2027 ans Netz gehen und keine eigene Stromerzeugung mitbringen, dürfen einfach so vom Netz genommen werden oder gedrosselt werden. Und das ist wiederum ein schlauer Ansatz, um das Incentive zu schaffen, dass alle, zumindest rudimentär, eine Notfallstromversorgung aufbauen und eben nicht mehr wie ein Elon Musk einfach sagt, ja, ich mache da jetzt ein paar Gasturbinen rein und das läuft schon. Ja? Also die müssen, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die teilweise unabhängig sind, also wie beim Colossus Data Center. Aber die brauchen ja trotzdem den Zugang zum Strom. Das heißt, Netzanschluss überhaupt bekommen zu können, musst du Notstrom, USV, Lastmanagement, alles. Das ist jetzt nicht nur so, wäre irgendwie schön, es zu haben, sondern es ist ein Must. Ja? Und das zeigt uns auch, wo die Reise hingeht, weil das, was wir jetzt in den USA sehen, werden wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch in Europa sehen. Wir sind nicht so schnell wie die Amerikaner, klarerweise, aber es wird tatsächlich auch in Europa passieren müssen, dass Rechenzentrumsanbieter sich auch etwas in die eigene Backyard stellen müssen oder zumindest einen Notstrom in irgendeiner Art und Weise sicherstellen müssen. Finde ich interessante, eine interessante Wende. Und dann können wir auch gleich übergehen zu der nächsten Wende.
Ja, genau.
Wer war denn der größte Förderer dieser ganzen Tech-Bros? Und die gesagt haben, ja, kommst zu uns, bei uns ist alles besser. In Texas, da wächst das Gold auf den Bäumen und wir machen alles, was ihr wollt. Ihr kriegt günstigere, hier gibt es unendlich viel Strom, hier gibt es unendlich viel Land und Steuern zahlt sie bei uns auch nicht. Kommt nach Texas. Ja? Und die ganzen Tech-Bros sind abgewandert wie die Lemminge und haben über Texas geschwärmt. Das ist quasi das Paradies für alle Tech-Unternehmen. Tja, und so schnell kann es kippen. Der Greg Abbott, also der Gouverneur von Texas, der all die Leute rübergezogen hat aus all den Bundesländern, aus Kalifornien und Florida und Ohio und was auch immer. Ja, der sagt jetzt, Moment mal, es gibt jetzt mal einen Datacenter-Stopp. Es werden jetzt keine neuen Netzanschlüsse am Datacenter mehr vergeben, weil jo, irgendwie ist der Widerstand doch größer geworden, als ich als Politiker gedacht hatte. Also ja, finde ich sehr, sehr lustige Entwicklung. Das heißt, vielleicht lernen jetzt die ganzen Tech-Bros, dass auch ihr ganzes Geld und die Bestechungen und das Lobbying nicht ausreicht, um eine komplette Region zu brainwashen.
Spätestens wenn es halt an die persönliche, an den persönlichen Komfort geht, sei es jetzt die Stromrechnung oder die Verfügbarkeit von Strom überhaupt, dann hört es bei vielen halt auf, ja. Also, oder sagen wir mal, man kann es auch allgemeiner sagen, wenn es an die Freiheit geht, ja. Den Amerikanern ist ja die Freiheit besonders wichtig. Und sobald die halt eingeschränkt ist irgendwie, dann ist KI gleich böse. Manche behaupten ja auch oder erwarten ja auch, dass KI das wichtigste Thema werden könnte im US-Präsidentschaftswahlkampf im nächsten. Da bin ich mal gespannt.
Das wird ganz sicher so sein. Und nur um mal so ein bisschen die Relationen zu bringen, ja. Also ich würde jetzt mal behaupten, dieser Greg Abbott ist tatsächlich ganz, ganz, ganz tief drinnen. Oder die Tech-Milliardäre sind ganz tief drinnen in diesem Greg Abbott. Ja, also der Hintern hat kaum Platz, kein Zentimeter mehr. Ja, und der würde wahrscheinlich seine Familie verkaufen, dort an der politischen Macht zu bleiben. Aber es sind 1800 große Anschlussprojekte mit einer Gesamtkapazität von 474 Gigawatt potenzieller Last eingereicht worden. Also das sind unglaubliche Dimensionen. Ich meine, natürlich, da ist viele Sachen sind mehrfach genannt und also in Realität wird es wahrscheinlich gerade mal ein Viertel davon sein, ja. Aber trotzdem, also da gibt es den Typen, der ruft alle Tech-Milliardäre und sagt, kommt zu uns, bei uns wächst, ist alles super und ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir sind die Freunde. Und dann kommen die rein und blasen ihm so die Hütte um, dass das halt gar nicht mehr geht. Ja, also dass das politisch nicht mehr tragbar ist. Und die Grundstückpreise und all diese Dinge, die den Datacenter-Markt dort in Texas attraktiv gemacht haben, die sind jetzt alle schlagartig sozusagen weg. Und das sagt dir, und wie du es auch schon gesagt hast, das könnte tatsächlich ein Symbol oder ein Zeichen dafür sein, dass der entscheidende Wahlkampf, das entscheidende Wahlkampfthema sein könnte.
Ja, davon gehe ich mal aus. Und dann mal schauen, wer da welche Standpunkte vertreten wird und wie sich das dann letztendlich auswirken wird. Ja, sehr interessant. Ja, und dann zu guter Letzt müssen wir ja auch noch kurz auf die Berichtssaison eingehen. Ne? Also es gibt neue Zahlen, Quartalszahlen und die allermeisten, die zeigen ja nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Und das hat einen bestimmten Grund, wie du uns sicherlich gleich erklären wirst.
Genau, also ich wollte nur mal kurz auf die Big Tech Earnings einfach mal eingehen. Ja, also mal, jetzt sind ja alle Big Tech Earnings sind jetzt durch, also von Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta und Apple. Und es gibt ein Theme, ja, ganz klar, alles wächst. Alles schießt nach oben. Amazon plus 20%. Im Datacenter-Umfeld machen die jetzt mittlerweile plus, Moment, muss kurz da schauen auf meine Zahlen. AWS stieg auf 42,2 Milliarden Quartalsumsatz. Das ist ein Wachstum von 36,7%. Und das auf der Größenordnung. Das heißt, die haben einen Runrate von ja, wahrscheinlich bis Ende des Jahres 200 Milliarden nur Cloud-Umsatz. Ja. Alphabet. Also hat so einmal schon ein Wachstum von 24%. Und das Datacenter-Wachstum ist auf 24,8 Milliarden. Das ist eine Wachstumsbeschleunigung auf 82%. Also letztes Quartal waren sie bei 66% Wachstum. Jetzt sind sie auf 82%. Das hört einfach nicht auf. Ja. Bei Microsoft schaut es ähnlich aus. Die haben ein insgesamtes Wachstum von 17,7% gemacht und damit 90 Milliarden Euro Umsatz. Und auch die sind in den Cloud-Umsätzen über 40% schon gewachsen. Und das auch auf der Größenordnung. Und das muss man sich erstmal alles auf der Zunge zergehen lassen. Aber was man auch sehen muss, alle haben auch ihre CapEx-Ausgaben erhöht. Amazon ist jetzt auf einer Runrate von, also die haben 200 Milliarden für dieses Jahr prognostiziert, werden aber Ende des Jahres wahrscheinlich 220 Milliarden ausgeben. Und die sagen, das machen sie, sie bauen deswegen gar nicht mehr Kapazitäten aus, sondern es ist tatsächlich, weil einfach alles teurer wird. Von den Chips über die Speicher, über Land, Strom, Baukosten, es wird alles teurer. Und deswegen geben sie jetzt keine 200 Milliarden aus, sondern 220 Milliarden. Dieser Ausbau, den sieht man jetzt auch schon, hat dazu geführt, dass sie auch schon einen negativen Cashflow haben. Und bei Amazon hat das jetzt nicht so hart, also Amazon hat das nicht so hart getroffen, weil Amazon schon immer, also die waren ja, das ist ja auch das Erste, was sie in ihrem Earnings Report nennen, Cashflow. Ja, also die waren schon, als sie an den Markt gegangen sind, war Cashflow das über-drüber Thema. Und bei den Wachstumsraten akzeptiert der Markt auch, dass sie 7,6 Milliarden negativen Cashflow haben. Aber bei Alphabet hat es der Markt nicht akzeptiert. Alphabet hat auch gesagt, dass sie, also trotz des Wachstums, trotz der unglaublichen Beschleunigung, trotz allem, sie haben eine Grenze überschritten und sie haben, sind zum ersten Mal, ich glaube überhaupt, seit ihrem Börsengang, haben sie einen negativen Cashflow. Und das hat solche Wellen ausgelöst. Auch Alphabet hat ursprünglich zwischen 185 und 195, glaube ich, geteasert gehabt. Und jetzt sagen sie halt von 190 bis 205 Milliarden CapEx. Zumal sie zum ersten Mal eben jetzt hier einen negativen Cashflow gehabt haben. Und das hat der Markt ein bisschen abgestraft. Heute schaut die Welt schon wieder ganz anders aus, weil die Alphabet Earnings waren letzte Woche. Heute sind sie massiv im Plus, weil in der Zwischenzeit auch Microsoft reported hat. Und Microsoft ist der gewesen, der das am besten gemanagt hat, sage ich mal. Die haben das Wachstum quasi auch, also die haben ihre CapEx-Ausgaben jetzt nicht gesteigert. Die sind ziemlich genau in dem Umfeld, wie sie es reported hatten. Und sie sind trotzdem mit einem positiven Cashflow von fast 20 Milliarden da. Man muss sagen, der Cashflow ist natürlich, die Cashflow-Profitabilität ist zurückgegangen, klarerweise, weil sie halt jetzt viel mehr investieren. Aber wo es zum Beispiel auch nicht akzeptiert wurde, war Meta. Meta hat seine Ausgaben, also auf 42 Milliarden, also 55% höher als zuvor, erhöht. Und davon waren CapEx-Ausgaben alleine 31, Knapp. Und da, das hat auch der Markt gesagt, nö, das akzeptieren sie nicht, weil Meta ist der Einzige, der keinen Plan hat, was sie mit den Kapazitäten machen wollen. Ja. Und auch wenn der Mark Zuckerberg gesagt hat, naja, wir können das ja vermieten, es ist ja, kriegen ja eh wieder, also werden auch dann sozusagen zur Neo-Cloud, aber Meta kauft man es halt nicht ab. Also Meta ist jetzt kein Cloud-Anbieter, weil man muss ja nicht nur einfach Rechenkapazität haben, sondern man muss ja auch das ganze, das Management der Systeme, die ganze Virtualisierung und all diese Elemente, dass die halt auch mandantenfähig sind, dass da Kunden drauf laufen können. Das Know-how hat Meta einfach nicht, weil sie halt nie als Cloud-Anbieter tätig waren. Selber könnte man über SpaceX sagen, über die reden wir gleich nochmal. Meta hat quasi denselben Move gemacht wie SpaceX und haben gesagt, naja, dann verkaufen wir halt quasi unsere Rechenleistung. Aber das hat ihnen der Markt nicht abgekauft. Über Apple brauchen wir jetzt mal nicht reden. Das ist ja, Apple verkauft Hardware. Aber die trifft es auch hart, weil Apple natürlich, ich meine, die verkaufen jetzt viel mehr iPhones und auch der Gewinn ist hochgegangen und auch die Bruttomarge ist hochgegangen. Obwohl sie alle sagen, ja, aber die Speicher sind so teuer geworden, haben trotzdem die Bruttomarge erhöht. Nicht sehr glaubwürdig. Aber das wird auch noch nächstes Jahr ganz lustig werden. Weil wenn man sieht, dass der Speicher, also wenn sich die Speicherpreise verdoppeln, dann könnte man ja annehmen, Apple frisst die Kröte sozusagen, ja, und gibt die Preise nur, also wäre ja, also wenn der Speicher, sagen wir, $100 ursprünglich kosten würde und jetzt $200 wäre, dann könnte man ja sagen, ja, so ein bei 1000 Euro bei so einem iPhone sind ja 100 Euro wurscht, ja, dann machen wir halt weniger. Aber das ist ja alles auch Rohertrag. Das heißt, die müssen ja dann, wenn das um 100 Euro teurer wird, müssen die ja die Marge auch erhöhen, weil sonst würde ja die Bruttomarge pro iPhone auch zurückgehen. Das heißt, das kostet sie dann nicht 100 Euro, sondern sie würden dann die Preise um 300 Euro erhöhen. Nur damit sie die Bruttomarge halten. Und wenn das viel teurer wird, also wenn das 200, dann müsste das dann $600 teurer werden. Das heißt, das iPhone ist doppelt so teuer fast, obwohl der Preisanstieg nur 200 Euro war. Also, und das sind so Effekte, da bin ich schon nächstes Jahr gespannt, wie sie das rechtfertigen werden. Aber um nochmal kurz zusammenzufassen, Cloud, also sie schlagen alle Erwartungen, es wächst unglaublich und es ist nicht davon auszugehen, dass die Investitionen, die diese ganzen Hyperscaler hier tätigen, dass die drauf sitzen bleiben. Da muss wirklich viel Mist passieren. Aber die Dimensionen sind halt unglaublich, ne? Also man kommt da fast auf über 800 Milliarden pro Jahr. Und nächstes Jahr werden es wahrscheinlich über eine Billion pro Jahr Ausgaben sein. Und dann wird es schon wieder recht bubbelig. Ja, also dann ist es nicht mehr so klar. Aber eins will ich noch, heute Nacht sind ja noch die SpaceX Earnings rausgekommen. Die wollte ich auch noch kurz ansprechen, weil das auch alles irgendwie in das ganze Thema reinpasst und wir viel über SpaceX geredet haben in der Phase. Und dann haben wir gedacht, okay, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und schauen uns jetzt mal im Konkreten an, ob alles, was wir auch gesagt haben, auch wirklich eingetroffen ist. Also alle, die uns zugehört haben, wir haben gesagt, dass wahrscheinlich der ganze Cloud- und der AI-Umsatz durch die Decke gehen wird, weil die ja quasi den Deal mit Google und Anthropic gewonnen haben und jetzt ihre Infrastruktur sozusagen weiterverkaufen. Das ist tatsächlich so gewesen. Also kurz mal, der Gesamtumsatz ist auf $7.8 Milliarden gestiegen. Also das ist ein Gesamtumsatzzuwachs von 92%. Und das hat den Markt weit, also der Markt hat irgendwie 6,8 Milliarden erwartet. Das heißt, es ist schon ein ziemlich markanter erreicht. Also sie haben es weit, weit übertroffen. Und auch der Verlust hat sich halbiert. Ne? Vorher haben sie eine Milliarde Verlust gemacht und jetzt hat sich der halbiert auf 541 Millionen. Und jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Sektoren an, weil da hatten wir auch das letzte Mal drüber geredet. Starlink, da haben wir ja vermutet, dass das eigentlich gleich bleibt, aber das hat sich beschleunigt, das Wachstum. Und zwar auf 4,3 Milliarden Umsatz im Q2. Das ist ein Wachstum year over year mit 66%. Und das ist auch das einzige profitable Business. Macht 1,6 Milliarden operatives Ergebnis. Dann zu der AI-Sparte. Da haben wir alle gewartet. Da zählt jetzt übrigens auch schon die Integration von Cursor mit rein. Also Cursor und die Data Center Deals. Nochmal zu Starlink. Also das ist auch eine Überraschung, dass das so stark gewachsen ist. Und die Abonnenten haben sich auch fast verdoppelt. Ne? Also es sind jetzt mittlerweile 12 Millionen Abonnenten. Aber der APU ist runtergegangen. Average Revenue per User ist runtergegangen. Durchschnittlich, glaube ich, um 22%. Das liegt daran, dass sie halt in neuere Märkte in Lateinamerika, Afrika, Asien und so reingegangen sind. Und dass sie auch das große Wachstum kam tatsächlich von Businesskunden. Also, dass sie stärker Businesskunden gewonnen haben. Unter anderem, wer könnte es sein, sein bester Freund, der Trump, also staatliche Aufträge, haben die da noch ein paar gemacht, damit die Earnings hier gut ausschauen. Aber nochmal jetzt zur Datacenter-Sparte. Die sind jetzt bei 2,56 Milliarden Umsatz und das ist ein Wachstum von 247%. Ja, aber das wussten wir eh, weil XAI hat ja eh einen Umsatz gemacht, mehr oder weniger. Auch das ganze Werbegeschäft von Twitter, also ex-Twitter, ist auch rückläufig. Aber obwohl sie so eine massive Steigerung des Umsatzes gemacht haben, machen sie immer noch Verluste, und zwar 1,26 Milliarden Euro Verlust. Das liegt hauptsächlich natürlich an den Investitionen für die neuen Data Center. Und dann ist noch interessant, das Raketen, also das Space-Geschäft, das Raketen-Business, das ist auch gewachsen auf 962 Millionen, also um 29%. Und hier machen sie auch noch Verluste, 142 Millionen Euro Verlust. Und ein Großteil dieser Raketenstarts sind klarerweise Starlink-Satelliten. Also das heißt, die Space-Sparte finanziert eigentlich Starlink. Aber nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse überraschend gut. Was ein bisschen auffällt, ist natürlich die Ausgaben. Also die Ausgaben sind massiv. Allein in diesem Quartal haben sie 18,4 Milliarden CapEx-Ausgaben gehabt. Erwartet hat der Markt um die 13 Milliarden. Das ist auch der Grund, warum die Aktie heute Nacht ganz schön abgestürzt ist. Und das liegt hauptsächlich am Starship und halt an den Datacenter-Ausbau. Also das muss man da sehen. Und was auch interessant ist, dann rennt die Period aus und dann dürfen 900 Millionen Aktien von den Shareholdern, die sie bis jetzt, also die Ablaufphase ist jetzt aus und sie können jetzt 900 Millionen Aktien in den Markt werfen. Das heißt, man kann davon ausgehen, heute, also ab morgen, der Kurs wahrscheinlich einen Sturzflug hinlegen wird. Jetzt im 15- bis 30-Tage-Rhythmus fallen diese Halteperioden jetzt langsam, werden die aufgelockert. Jetzt allein die 900 Millionen Aktien, die jetzt an den Markt freigegeben werden, sind schon fast so viel, wie bis jetzt am Markt sind. Also das wird jetzt spannend. Also alle, die jetzt SpaceX günstig kaufen wollten, die haben jetzt die nächsten 2 Monate Zeit, möglichst günstig SpaceX einzukaufen, weil ich gehe davon aus, dass morgen die Aktie abstürzt und dann wahrscheinlich Mitte August und Anfang Oktober nochmal, wenn jetzt nicht irgendwo der Elon Musk irgendwas aus dem Hut zaubert.
Ja, Mensch, Wahnsinn. Ich habe gerade nochmal geschaut. Der Aktienkurs irgendwie bei 125 US-Dollar ist also im Laufe des Tages so ein bisschen nach oben gegangen, aber liegt natürlich deutlich unter dem bisherigen Höchstwert. Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Ja, die Frage ist auch, für wen ist es jetzt attraktiv, jetzt Aktien abzustoßen? Muss man auch mal schauen, wie viele dann davon von der Möglichkeit Gebrauch machen. Aber ja, die Geschichte fängt ja gerade erst an. Ne? Also ich sag nur Flug zum Mars und so. Da kann ja noch einiges oder Rechenzentren im Weltall. Da werden wir bestimmt noch einiges sehen. Okay, so, jetzt Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt fast 2 Stunden und wir haben ja noch eine Ankündigung zu machen. Wir haben noch eine Ankündigung zu machen, wie wir jetzt schon in der letzten und vorletzten Woche angeteasert haben. Und ja. Yusuf, magst du?
Ja, also der Christian und ich werden gemeinsam ein neues Startup launchen. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, wird es um AI gehen. Details können wir leider jetzt noch nicht verraten, weil der Grund, warum wir jetzt 2 Wochen das verzögert haben, ist, weil ein Startup zu gründen ist gar nicht so einfach in Österreich. Also die Firma wird in Österreich gegründet werden und Christian ist auch einer der Founder. Es gibt noch einen dritten Founder, aber der will nicht genannt werden. Der ist eher im Hintergrund. Und wie gesagt, wir werden AI-Produkte und Leistungen am Markt anbieten. Was die konkret sind, können wir euch erst nennen, wenn wir es durch den bürokratischen Apparat des österreichischen Staates geschafft haben und Abteilung 375b auch mit irgendwelchen Dokumenten da beliefert haben. Ja, nur so als Information, wir planen das schon lange und wir haben den Prozess schon vor mehreren, fast Monaten gestartet und haben es immer noch nicht geschafft, dass wir eine Firmenbucheintragung haben.
Aber in Deutschland wäre es auch nicht schneller gegangen. Das kann ich dir versichern. Im Gegenteil. Also ich glaube, angesichts der oder im Vergleich ist es immer noch echt schnell, wie wir vorangekommen sind. Was nichts Gutes heißt, aber ja.
Ja.
Sehr schön.
Also ich sage nur, in Delaware wäre das in einem Tag erledigt gewesen. Einfach online. Und fertig. Und du hast alles da. Mhm. Aber hier in Österreich braucht es mehrere Monate und viel, viel Geld. Die Notare freuen sich über unsere Gründung. Also welcome to Bürokratieland.
Aber das ist auch ein super Cliffhanger schon wieder, ne? Also die Info ist raus, aber Details folgen natürlich bei Zeiten, hoffentlich schon in der nächsten Woche. Also könnt ihr gespannt sein, was wir dann noch zu berichten haben. Aber auf jeden Fall mega tolle Sache. Bin begeistert auch, dass wir das zusammen auf die Beine stellen und dass wir jetzt sozusagen auch unsere Zusammenarbeit, die hat sich ja im Podcast jetzt hier auch super weiterentwickelt, dass wir die dann nochmal in eine ganz neue Dimension heben können. Also da freue ich mich drauf.
Wir werden die sein, die Europa retten. Nur so als ja. Zum ja. Tiefstapeln.
Wir allein. Genau. Super, okay. Also das ist doch ein wirklich würdiger Abschluss dieser heutigen Folge. Und ja, ich will gar nicht lange rumreden. Mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Yusuf. Vielen Dank an euch alle. Hört nächstes Mal wieder rein, seid dabei. Auch wenn es nur ist, um die Fortsetzung unserer Firmengeschichte zu erfahren und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ne? Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich bin raus. Tschüss.
Danke, Christian, und danke an alle, die bis hierher zugehört haben. Ihr seid wieder herzlichst eingeladen, uns auch jederzeit zu bewerten, uns zu schreiben. Wie gesagt, wir lesen und antworten eigentlich fast auf alles. Ich freue mich auf nächste Woche. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Es ist wieder sehr dicht gewesen. Ich hoffe, dass wir mal wieder eine Folge, wo wir ein bisschen mehr Zeit zum Philosophieren haben, aber die Nachrichtenlage ist einfach zu krass im Moment. Also ich wünsche euch viel Spaß in der heftigen Nachrichtenlage. Enjoy, haltet euch von der Sonne fern, haltet euch kühl und eine schöne Woche. Bis dann, danke, tschüss.